Tag zur 100. Folge vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ja, ich
Ole,
sehe schon,
ole.
Im Hintergrund wird sich ein bisschen gefreut. Schon wieder eine kleine Jubiläumsfolge. Wir wollen jetzt eigentlich hier nicht so ein großes Gewese darum machen, dass wir jetzt die 100. Folge haben. Wir haben ja schon bei der 95. vor kurzem ein bisschen gefeiert. Und wollen jetzt vor allen Dingen erstmal das aufarbeiten, was hier so die letzten Wochen so liegen geblieben ist. Wenn ich hier in den Videochat reinschaue, sehe ich auch, wie in unser aller Gesichter das schlechte Gewissen noch eingraviert ist darüber, dass wir euch hier so lange im Stich gelassen haben. Jetzt sind wir aber alle wieder einigermaßen erholt, einigermaßen gesund und auch wieder an unseren Wohnorten mehr oder weniger eingetroffen und sind vor allem auch alle viermal wieder dabei und das bedeutet, der Tim sitzt in Berlin. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, auch mit hervorragender Laune. Ich hoffe, die gute Laune ist ebenso beim Jan vorhanden im rheinischen Exil.
Hallo zusammen, ja, ist okay. Nein, alles gut.
Und bei dir hoffentlich auch, Moritz.
Aber klar.
Bei mir natürlich ganz genauso. Auch hier, wie immer, sitzen wir im tiefen rheinischen Exil und starten jetzt aber doch noch erstmal, bevor es mit der Folge los, mit einem kleinen Werbeblock.
Ja, vor allem möchte ich mich im Namen von uns allen bei euch, lieben Hörerinnen und Hörern, ganz herzlich bedanken dafür, dass ihr eine weitere Saison mit uns und der Fortuna durchgestanden habt. Danke für eure Treue und danke für eure Zuschriften, für eure Kommentare. Ihr könnt uns nach wie vor natürlich immer gerne anschreiben. Das geht per Mail über exil@fortuna-podcast.de. Das geht per Twitter, das Handle ist da @ausexil. Und bei Instagram ist der Name ausexil_f95. Ihr könnt uns natürlich auch immer gerne bei Spotify oder in euren Podcatchern Bewertungen hinterlassen. Da freuen wir uns auch drüber. Und ja, so ganz generell freuen wir uns einfach, dass ihr da seid. Sonst würde es keinen Spaß machen. Wir würden natürlich trotzdem immer über unsere Fortuna quatschen, aber mit euch ist noch schöner. Ja, empfehlt uns weiter, bleibt uns treu, schickt uns eure Kritik, eure Anregungen und wir sehen uns dann wieder im Stadion demnächst, wenn die neue Saison anfängt. Bis dahin viel Spaß jetzt mit dieser Jubiläumsausgabe des Exil-Podcasts.
Ja, und es hat natürlich nicht nur viel Spaß gemacht, hier irgendwie wieder zusammen diese ja auch schon relativ besondere Saison irgendwie durchzustehen, über die wir gleich ja noch ein bisschen rückblickend sprechen müssen, sondern es hat auch echt mal wieder Spaß gemacht, mit euch an unseren Tippspielen teilzunehmen, die wir ja unter der Saison laufen hatten, die wir hier auch ehrlich gesagt in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben, haben wir echt nicht so viel drüber geredet. Das war, haben wir immer so ein bisschen liegen gelassen. Und
lief halt scheiße für uns deswegen.
Ja, da kommen wir gleich noch zu, wie scheiße es dann wirklich lief, aber auf jeden Fall wurde das, glaube ich, lange Zeit der Saison so empfunden und auch da müssen wir, glaube ich, ein bisschen Besserung geloben, dass wir das in der nächsten Saison vielleicht etwas häufiger ein bisschen abbilden. Was wir aber auf jeden Fall jetzt schon mal machen können, ist, dass wir drauf gucken, wie es denn da eigentlich ausgegangen ist. Und da, wo ja richtig viele mitgemacht haben, was ich auch richtig klasse fand, war unsere Tippkick-Liga. Das werden wir mit Sicherheit im nächsten Jahr auch wieder anbieten, verspreche ich jetzt schon mal. Also haltet da auf jeden Fall die Augen offen, wenn es halt wirklich auch relativ bald ja schon wieder irgendwie mit der Liga losgeht. Das ist in 6 Wochen oder so, ne? Ja, aber wie gesagt, kommen wir jetzt erstmal dazu, wie es ausgegangen ist und da kann man ja zumindest mal das Podium vorlesen. Gewonnen hat der User XY-Bär vor Golli und auf Platz 3 vor Tim.
Und da kann Uli, man
ja, ja, auf jeden Fall erstmal Glückwunsch an die drei, auch übrigens sehr knapp, Tim, vom letztjährigen Sieger Flembo, den vielleicht auch einige von Twitter kennen.
Der war auch bei dem ich mich entschuldigen muss, weil ich ihn schon oft bei einer persönlichen Twitter-Nachricht angeschrieben habe, dass er gewonnen hätte.
Das da bevor noch, die ganzen Bonusfragen ausgewertet
wurden. Ja, aber das, also ich meine, das, Das hat uns ja die Frage bzw. das Problem weggenommen, was wir denn jetzt als Preis verschicken, weil Tasse und Aufkleber ein zweites Mal zu versenden, ist uns damit erspart geblieben und wir mussten uns auch nicht über weitere Merchandise-Artikel Gedanken machen, die wir jetzt noch schnell produzieren hätten müssen.
Ja, also er kann sich ja in seinem Gram mit seinem Heißgetränk in unserer wunderbaren Tasse trösten.
Herzlichen Glückwunsch an XYBR.
Ja, er hat seine Tasse auch schon bekommen, wie ich gehört habe. Und von daher ist das auch alles auf einem guten Weg. Und ihr seht auch, nehmt da auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder teil. Es gibt was zu gewinnen.
Es lohnt sich, ja. Es lohnt sich. Also ich muss sagen, wir haben ja zwischendurch dieses stiefmütterliche Behandeln. Ich war ja immer kurz davor, Woche für Woche raushängen zu lassen, dass ich ja dick in Führung liege bei diesem Tippspiel und habe mir dann immer sowas gedacht wie Hochmut kommt vor dem Fall. Ich halte mal lieber die Klappe und habe dann trotzdem einfach noch so eine HSV-Schlussphase hingelegt und einfach alles, was ich mir aufgebaut habe in den letzten 7 Spielen oder sowas, komplett verkackt. Meine Theorie ist, dass ich da so viel gearbeitet habe, dass ich einfach die Connection zum Fußball verloren hatte in dem Moment. Deswegen waren meine Tipps nicht mehr so gut. Vorher war es natürlich überragend.
Ja, also auch das muss auf jeden Fall besser werden nächste Saison. Ne? Also das kannst du ja auch dann nochmal mitnehmen in die nächste Saison. Ich meine, schon, also ich kann mich auch erinnern, ich bin sowieso ja hier der von uns, der sich das am allermeisten nochmal irgendwie ins Buch schreiben muss, dass das nächstes Jahr besser werden muss. Ich sehe hier, wenn ich hier bei mir schaue, dass ich nach dem 4. Spieltag mehrmals dann vergessen habe zu tippen und dann irgendwie raus, weil ich habe dann irgendwie noch 1-2 Mal versucht, so ein bisschen wieder einzusteigen, aber habe das dann eigentlich, habe das dann einfach liegen gelassen. Also da muss ich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder auch irgendwie oben mitmischen und wieder regelmäßig mittippen. Das war nicht so gut von mir.
Aber ich möchte ja dann doch nochmal am Schluss erwähnen, von mir auch, wo ich auf dem Stocker gelandet bin, ein riesengroßer Respekt an XYBR, der mich da nicht hat zum Zuge kommen lassen. Das natürlich auch die Langzeittipps, die man vor der Saison abgibt, also da kannst du dich nicht zurückziehen, Moritz, natürlich von Fußball-Sachverstand zeugen. Und das hat mich ja am Ende noch so weit nach oben katapultiert. Und in dem Zusammenhang möchte ich dann nochmal sagen, dass tatsächlich es dort auch jemanden gab mit 120 Punkten, das ist ja dann einfach der Sachverstand für die gesamte Saison. Bill Hubbard auf 43 gelandet, aber mit dem besten Punktwert für die gesamte Saison. Und Moritz, da habe ich halt doppelt so viele Punkte wie du, ne, wenn es um die Saisontipps geht. Und da kannst du nicht auf deinen Arbeiten schieben.
Ja, ich bin eher so ein von Spiel zu Spiel Denker und Fühler.
Das ist schade, weil wir wollen ja heute die Saison mal als kompletten Bogen und vielleicht auch mal auf die neue Saison gucken. Ne?
Mal gucken. Aber wir können jetzt auch noch 20 Minuten
über das Spiel reden. Das kommt viel später im Abend. Viel, viel später an diesem langen Abend. Tippkickspiel können wir damit, glaube ich, abschließen. Ganz kurz noch 2 Worte zum Kicker Interactive, das wir ja auch hatten. Da hat René U gewonnen. Auch da herzlichen Glückwunsch. Allerdings haben da sehr wenige Leute teilgenommen. Ich glaube, da waren wir nur zu 13, was dafür gesorgt hat, dass ich auf Rang 2 gelandet bin und Jan auch hier aus dem Podcast auf Rang 3.
Und ich? Ich habe halt das Passwort verloren. Ich
weiß, Moment, auf Rang 7.
Ah ja, das ist doch löb. Also ist doch okay.
Und Tim, du bist auf Rang 4, falls du dich das gefragt hast. Also da müssen wir überlegen, ob wir das nächstes Jahr nochmal machen. Und wenn, dann müsste auf jeden Fall auch ein bisschen mehr bei den Hörern kommen, dass da mehr Leute teilnehmen, glaube ich. Aber auch da auf jeden Fall nochmal Glückwunsch an René. Bravo. Ja, das waren die Tippspiele. Aber was war denn eigentlich mit der Saison ganz generell? Die müssen wir auf jeden Fall bisschen ausführlicher behandeln, weil müssen wir, glaube ich, sowieso, aber auch ganz allgemein im Vergleich ist es, glaube ich, eine Saison, die schon etwas denkwürdiger ist als so die normale Fortuna-Saison. Oder was denkt ihr? Also, da war schon viel drin, oder?
Da war viel drin, ja.
Ja, haben wir eigentlich alle konsequent die Fortuna besser getippt in unseren Abschlusstabellen, als sie dann tatsächlich
Ja, ich bin ist. Auch gerade am Recherchieren. Ich hab sie auf Platz 5 gesetzt. Ja.
Also ich glaube, ich habe sie auf Platz 1 oder 2 gesetzt. Das war ja noch in der großen Preußer-Euphorie. Und wie gesagt, also das war ja dann auch Mitte Juli. Ich glaube, dass wenn man mich da irgendwie nochmal zum Ende der Transferphase hingefragt hätte, als immer noch keine Innenverteidiger da waren, hätte ich da ja durchaus was anderes dazu gesagt. Aber ja, wie es dann letztendlich, glaube ich, gelaufen ist, ja, da hat, glaube ich, niemand von uns mitgerechnet. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Fortuna alle vorne mit dabei hatten. Also der eine mehr oder der andere weniger, aber ich glaube, wir sind alle, wie ja auch, glaube ich, das gesamte Umfeld des Vereins, ja schon sehr auf diese Neustart-Euphorie irgendwie eingestiegen, oder?
Ja. Ich glaube, das war halt so der, die, also man, es ist überraschend, wie viel man vergisst. In Vorbereitung auf diese Sendung hat man mal wieder gemerkt, an was für Spiele man sich nicht mehr erinnert. Aber ja, die enttäuschte Hoffnung des Anfangs und überhaupt, die ist sicherlich das dominante Thema. Es ist vielleicht auch so ein bisschen so, dass jetzt diese Tune-Endphase mit fast nur, also nicht verlorene Spiele, außer das letzte gegen St. Pauli dann, das übertüncht vielleicht auch nochmal so ein bisschen die Emotionen der Zwischenphasen und so weiter und so fort. Überlagert auch ein bisschen, das war ja Tune jetzt auch so ein sympathischer Trainer ist, die Hoffnung, die man mit dem anderen hatte und die dann doch sehr deutlich in die Binsen gegangen sind mit Christian Preußer.
Ja, ich erinnere mich, dass wir unsere Saisonvorschau-Folge Fortuna neu entdecken genannt hatten und im Prinzip hat man die altbekannte Fortuna mit Chaos inklusive Austausch einer gesamten Führungsriege erlebt in dieser Saison und letztendlich hat man noch nicht mal geschafft, das Ergebnis in der Tabelle rein tabellarisch vom letzten Jahr zu bestätigen, was ja so mein Tipp war. Also letztes Jahr war man ja Fünfter und ich hatte jetzt vor der Saison gedacht, das bestätigt man schon. Und es ist ja dann, wie wir alle wissen, anders gekommen.
Ja, wobei man ja schon irgendwie auch sagen muss, dass, glaube ich, wenn man jetzt von den Punkten irgendwie weggeht und von den Ergebnissen, die Fortuna sich ja schon auch, glaube ich, relativ genau irgendwie auch da einreiht, ne? Also bei diesen ganzen Expected Goals, Expected Points und so weiter. Das sind natürlich jetzt auch keine wirklich harten Indikatoren und ich glaube, genau das hat man ja auch in dieser ganz krassen Phase November, Dezember, Anfang Januar irgendwie ja auch gesehen, dass dann halt irgendwann diese harten Faktoren, dass dann halt diese Faktoren, spielt man sich Chancen raus, was lässt man zu, dass das dann irgendwann einfach nicht mehr den Unterschied macht, wenn da vielleicht auch so ein bisschen ja, die Mannschaft so das Vertrauen in den Trainer verloren hat, so, dann kann das schematisch alles noch so gut aussehen, aber letztendlich ja, bringt dir das halt irgendwie keine Punkte und wie wenig es dann halt irgendwie braucht, wenn sich dann in der Konstellation was verändert. Ja, haben wir dann ja eben auch gesehen.
Ja, das finde ich aber gar nicht so wenig. Also wenn man sich überlegt, dass es ja nicht nur einen Trainerwechsel gab, sondern auch noch eine Wintertransferperiode, die was verändert hat, dann ist die Schuld für diese Hinrunde oder wenn wir den ganz großen Bogen schlagen wollen, bis zur Entlassung von Christian Preußer eben ganz eindeutig nicht nur bei Christian Preußer zu finden, sondern auch bei denen, die ihm die Mannschaft so hingestellt haben. Wo man sagen kann, selbst die Mannschaft, die dann näher stand, das haben wir ja auch immer gesagt, war ja auf dem Papier immer besser als das, dass man da gegen den Abstieg spielt. Ja, für obenrum hat es halt nicht gereicht. Also wenn auch intern gesagt worden ist, ja, wir berufen jetzt nicht Aufstiegsplatz als Ziel aus, aber wir stellen uns schon vor, oben mitzuspielen, dann ist es schon doch schwach, gerade was man so an defensiven Stabilisierungsfaktoren da reingezogen hat für einen Trainer, bei dem man ja wusste, dass er zumindest am Anfang ja hochstehen würde, vielleicht ein bisschen offensiveren Ansatz einbringt. Da braucht man dann auch individuell stärkere Innenverteidiger, die dann die Fehleranfälligkeit, die es dann damit gibt, auch ausgleichen können. Und was so ein individueller Faktor dann sein kann, hat man dann mit Jolly Device gesehen, der eben nicht nur in einem anderen System vielleicht, aber auch, glaube ich, einfach als individueller Spieler, Linksfuß, Innenverteidiger mit einer unglaublichen Fähigkeiten, die in dieser Liga gefragt sind, viel mehr Impact haben konnte als alle anderen, die diese Position vorher inne hatten.
Ja, ich würde auch sagen, also das ist einer von zwei ganz großen Kardinalfehlern, die im Sommer halt gemacht wurden, dass man halt diesen unerfahrenen Trainer halt irgendwie nicht gut genug begleitet hat, dadurch, dass man ihm ja, halt die Spieler irgendwie an die Hand gegeben hat zum Stabilisieren, die nötig gewesen wären, genau wie du es angesprochen hast. Also es wäre sehr interessant gewesen, diese Fortuna-Hinrunde nochmal mit den drei Neuzugängen aus dem Winter irgendwie zu spielen und eben auch die Situation auf der Co-Trainer-Position, weil ich glaube, dass man Preußer generell nur einen Co-Trainer mitgegeben hat, war schon keine gute Entscheidung und dass dann dieser Co-Trainer ja vielleicht irgendwie auch ja einfach nicht die beste Wahl war, weil Thomas Kleine ja anscheinend sehr gekränkt darüber war, dass man ihm nicht selber den Job angeboten hat, dass das Arbeitsklima vielleicht irgendwie in gewisser Weise vielleicht nicht vergiftet, aber doch beeinträchtigt hat zwischen den beiden, kann man sich ja irgendwie vorstellen. Und dass man jetzt seit Tune da ist mit Manfred Steffes und Hübner, einfach diese, also einfach da zwei Co-Trainer hat, bei denen ich ein so eklatant gutes Gefühl habe, auch wenn es natürlich schwerfällt, das jetzt von außen zu bewerten, welche Arbeit die beiden machen. Aber das sieht insgesamt, finde ich, einfach unglaublich gut aus. Und ich bin auch extrem glücklich, dass Steffes jetzt nicht, wie lange kolportiert wurde, doch zu Lucien Favre nach Mönchengladbach wechselt, sondern bleiben wird. Das ist ein unglaublich wichtiger Faktor und ein echtes Fund für die nächste Saison.
Es gibt ja im Eishockey diese Plus-Minus-Statistik, wo ein Spieler, wo die Differenz der Tore, der selbstgeschossenen Tore, wenn man auf dem Eis ist und der Gegentore, die man fängt, aufgezogen wird und gegeneinander aufgerechnet wird. Also je höher dieses Plus ist, desto mehr Tore schießt die Mannschaft, als dass sie fängt, wenn du auf dem Platz bist. Und wenn dieses Minus eben, je höher es ist, desto mehr fängt deine Mannschaft, wenn du auf dem Platz bist. Und diese Plus-Minus-Statistik ist natürlich für den Fußball ein bisschen fragwürdig, weil es einfach viel mehr Spieler gibt. Also fünf Spieler beim Eishockey sind natürlich, der individuelle Spieler ist viel wichtiger. Aber diese Plus-Minus-Statistik auf die Gesamtsaison gesehen bei der Fortuna, da ist auf Nummer 1 mit plus 10 eben jener Jordi de Weijs, der einfach, seitdem er auf dem Platz ist, dafür gesorgt hat, dass einfach viel weniger Gegentore fallen. Also nicht nur er ist, würde auch den Trainer und eine Umstellung dann nicht auseinandernehmen. André Hoffmann hat auch ganz gute Punkte dadurch abgeräumt. Interessant ist aber auch, dass auf Platz 2 dieser Plus-Minus-Statistik ein gewisser Schinter Appelkamp steht. Und auch das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Personalie, mit der man die Saison erzählen könnte, wenn man das wollte, mit Schinter Appelkamp, der ja verletzungsgeplagt war, der nicht so richtig eingebaut war, dann auch vielleicht Probleme hatte, vielleicht auch zu früh wieder reingeworfen ist und ihm eine falsche Aufgabe gegeben worden ist für den Stand der Fitness, die er zu diesem Zeitpunkt vielleicht hatte. Also mit ihm in guter Form, gut eingebaut, hat auch die Fortuna dann in der Rückrunde ordentlich mehr Punkte geholt.
Das schlägt sich auch eben in den Punkteschnitten, die Spieler so haben, natürlich nieder.
Ja, und das Interessante ist, also man darf aus dieser Plus-Minus-Statistik nicht irgendwie, wie ich finde, immer auf das Individuum zurückgreifen, denn derjenige, der mit minus 7, also die Differenz von Gegentoren zu eigenen geschossenen Toren hat, ist Tim Oberdorf. Also quasi, wenn man nur nach dieser Statistik geht, wäre er quasi der schlechteste Feldspieler, aber da sieht man, glaube ich, die Defizite dieser Statistik auch, weil Tim Oberdorf, dem, glaube ich, viele gar nicht so als negativ im Hinterkopf haben, der vielleicht nicht perfekt war, aber der einfach in einer Phase auf dem Platz stand, wo es, sagen wir mal vorsichtig, eher schlechter lief in der Innenverteidigerverbund und eben im Verbund und der defensiven Fortuna. Und da hat er halt ordentlich dann diese Statistik gegen sich
hat. Ja, man muss das natürlich halt irgendwie schon immer noch interpretieren, ganz genau. Genau. Tim Oberdorf hat einfach hat der Fortuna in einer Phase, als es halt echt richtig, richtig bitter aussah, gerade auf der Innenverteidigerposition den Arsch gerettet, dass man halt irgendwie noch eine zweitligataugliche Mannschaft irgendwie aufs Feld stellen konnte. Absolut.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man so den Bogen über die gesamte Saison sieht, kann man das an Spielern festmachen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir werden ja später, schon mal Spoiler für den späteren Teil der Folge, noch kurz auch auf den Film zum Relegationsaufstieg 2012 zu sprechen kommen, wo ja tatsächlich einer der Protagonisten, ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, ja, wir sind tatsächlich ja immer gut da drin, als Fortuna Düsseldorf eine überragende Vorrunde zu spielen und danach einzubrechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, für so eine Saisonabschlussfolge ist mir andersherum lieber. Aber tatsächlich ist es ja so. Ne? Also ich meine, die Hinrunde war so, dass man sich nicht erhoffen konnte, dass wir am Ende der Saison das so relativ entspannt austrudeln lassen konnten.
Ja, ja. Wobei ich auch da nochmal sagen würde, dass es halt irgendwie klar da auch irgendwie nochmal verschiedene Phasen gibt. Ne? Also irgendwie, ich glaube, lange Zeit habe ich das auch überhaupt nicht sehen wollen, dass das wirklich so dramatisch ist und nochmal so dramatisch wird, wie sich das dann letztendlich im Januar halt irgendwie dann dargestellt hat. Also gerade am Anfang sah es ja irgendwie erstmal sehr gut aus, dass man würde ich jetzt irgendwie nochmal, vielleicht sogar fast bis zu diesem Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Hannover mal unter so eine Überschrift irgendwie das neue Projekt irgendwie setzen, ne? Dass man irgendwie das Gefühl hatte, okay, da wird halt viel ausprobiert, es verbessern sich viele Sachen, also die Offensivmetriken sind halt viel, viel besser geworden, man ist viel besser ins letzte Drittel gekommen, hat sich mehr Chancen erspielt, auch wenn man die nicht so gut verwertet hat, hat halt hinten mehr Fehler gemacht, was halt irgendwie auch zu verstehen war, weil man halt individuell da nicht mehr so gut besetzt war, weil man halt viel weiter höher gestanden ist. Und da konnte man auch immer noch denken, okay, Preußer ist da immer noch so ein bisschen dabei, sich da an die Liga zu gewöhnen, aber der wird da halt irgendwie noch der wird das halt irgendwie noch finden, so die richtige Herangehensweise, das muss sich alles noch so ein bisschen einruckeln. Es gibt dann halt, das haben wir, glaube ich, auch in der Rückschau auf die Hinrunde schon mal gesagt, es gibt, glaube ich, dieses wichtige Spiel gegen Schalke, wo die Fortuna auch teilweise richtig gut mitgespielt hat, gerade am Ende, aber auch, wenn sie da Pech hat, 6 oder 7 Gegentore kassieren kann, weil man überhaupt kein Mittel dazu gefunden hat, irgendwie ins Gegenpressing zu bekommen. Und eigentlich ist ab dem Zeitpunkt fängt eigentlich eine Entwicklung an, die Preußer danach nie wieder richtig gestoppt bekommt. Also da, ich glaube, von diesem Eindruck, was da in diesem Spiel passiert und was auch in den Spielen davor ja schon sichtbar war, auch da war die Fortuna in jedem Spiel, hat die Fortuna es nie geschafft, mal 90 Minuten gut zu spielen, sondern da waren immer Phasen dabei, wo man extrem anfällig war hinten. Mit diesem Eindruck geht dann halt Preußer nach der Länderspielpause in die nächsten Spiele gegen Aue, Regensburg und Ingolstadt und setzt da auf eine komplette Defensivtaktik, was auch erstmal dafür sorgt, dass man halt Punkte holt, aber mit grausamem Spielstil. So. Aber man holt halt erstmal die Punkte, die ihm den Job retten und erstmal für Ruhe sorgen. Und dann, glaube ich, kommt es kurz danach zu der zweiten Länderspielpause und das ist eigentlich so diese Phase, wo wir, glaube ich, irgendwie alle davon ausgegangen sind, so jetzt muss man eigentlich langsam den nächsten Schritt halt sehen und der kommt dann eben nicht so richtig. Also es gibt dann, glaube ich, irgendwann noch dieses 3:1 gegen Karlsruhe, wo die Fortuna wirklich das erste Mal in der Saison eigentlich 90 Minuten richtig gut durchspielt und wo wir, glaube ich, alle gedacht haben, jetzt geht es irgendwie langsam los. Und dann folgt eben dieses Pokalausscheiden gegen Hannover und danach ist es eigentlich wie abgerissen. So, danach, fängt dann eben diese riesige Krise an.
Das Spiel in Rostock ist für mich ein Spiel, was da hängen geblieben ist. Also da war irgendwie ein Bruch.
Ja. Ich würde noch dieses etwas seltsame Spiel gegen Paderborn, dieses Heimspiel 2:3 Niederlage, auch noch dazu ziehen, weil ich jetzt so in der Nachsaison-Betrachtung, jetzt auch in Vorbereitung auf diese Sendung, nochmal gedacht habe, da war eigentlich wieder ein bisschen mehr Drive auch nach vorne von der Fortuna da. Da hat die Fortuna kein schlechtes Spiel gemacht und zwar auch höher gestanden und hat einfach eiskalt 3 Dinger bei so langen Bällen, ich glaube es war 3-mal ein langer Ball, der halt einmal mit einem so einem Ball die komplette Defensive wieder auseinandergenommen hat. 3 Tore kassiert und ich hatte das Gefühl, da war nochmal so ein Aufbäumen eigentlich so nach diesen 3 ergebnisfußballorientierten Spielen dann nochmal so ein bisschen zu versuchen, das Selbstbewusstsein zu finden, um jetzt doch wieder ein bisschen weiter vorne anzugreifen, also weiter vorne zu pressen und das ist ja auch wieder grandios schief gegangen und ja, dann war es irgendwie so ein Rumlavieren. Es gab dieses Spiel gegen Karlsruhe, die auch an dem Tag unheimlich schwach waren. So. Aber ja, dann kamen halt die Tiefpunkte.
Ja, das, und ich glaube, das sind die Dinge, Man kann es ja auch nicht ohne Christian Preußer erzählen. Ne? Also das ist jetzt, weil wir haben ja, sind ja eingestiegen mit, es ist nicht nur auf seine Kappe zu gehen, dieser Saisonverlauf bis zu seiner Entlassung. Das ist ziemlich sicher der Fall. Aber eben, ich meine, es ist halt wirklich auch kompliziert, sowas hinzubekommen. Ne? Also dieser Rückschritt, den er macht, oder diese Bremse, die er einzieht nach dem Schalke-Spiel und dann halt im laufenden Betrieb, ja, will nicht sagen, auf sich allein gestellt, aber eben mit einem kleinen Trainerteam, ist noch nicht so der erfahrenste Trainer gewesen, Preußer damit mit Kleine das zusammenzumachen. Es ist halt auch wirklich, glaube ich, eine Herausforderung. Also, wenn er das geschafft hätte, hätte man alle Hüte ziehen müssen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eben dann so läuft, wie es läuft, ist dann halt einfach relativ groß. Und dieser Trainerwechsel hin zu Tune im Februar. Ja, Tune verändert ja was, aber ich glaube, es war halt das Wichtige, einfach diesen Kopf frei zu bekommen. Und das hat einfach, es war klar, jetzt ist es halt, er schafft es halt nicht mehr, der alte Trainer, auch wenn man sich noch so bemühen möchte. Aber das Ding ist jetzt hier durch und es braucht halt irgendeinen anderen externen Input. Die Mannschaft schafft es auch nicht mehr. Die sind, glaube ich, einfach zu verkopft. Und dieses Verkopfte hat man danach ja noch so ein bisschen gesehen. Es lief danach auch nicht immer alles flüssig oder man hat trotzdem noch die späten Gegentore bekommen und so weiter und so fort. Aber das war dann einfach durch das Thema. Ich glaube, es gab das nicht mehr das Vertrauen von der Mannschaft in den Trainer und wahrscheinlich hat der Trainer auch sich selber nicht mehr vertrauen können, dass er es hinbekommt.
Was ja auch noch dazu kam, zumindest wurde das immer mal kolportiert, dass eben die sportliche Leitung dem Trainer dann auch gut gemeinterweise ins Tagesgeschäft reingeredet hat. Also dass da eben dann vor allem auch nochmal Vertrauen von der Mannschaft an den Trainer verloren geht, weil der Trainer eben von allen Seiten irgendwelche Tipps bekommt und sich da reinreden lässt, was, glaube ich, auch nicht so gut gelaufen ist. Also es sind zumindest Sachen, die, wie gesagt, mal so kolportiert wurden. Und ich glaube, das hat alles dazu geführt, dass eben diese Verbindung zwischen Mannschaft und Trainer einfach nicht mehr da war und nicht mehr ausreichend da war. Und bevor wir jetzt noch auf den neuen Trainer quasi kommen, würde ich schon auch nochmal sagen, dass mir jetzt auch wieder so nochmal in der Betrachtung nochmal aufgefallen ist, wie eklatant fehlbesetzt auch diese Innenverteidigung vor allem am Anfang war. Also du musst dann, Christian Preußer muss dann den Neueinkauf Dragoš Nedeljku in die Innenverteidigung stellen, weil ihm dieser Spieler als Innenverteidiger verkauft wird und es auch einfach de facto keine Alternativen gibt, bis man Tim Oberdorf entdeckt quasi. Also es wurde ihm auch nicht leicht gemacht. So, ich glaube, was man sagt mit den Hut ziehen und so, also wenn man will, dass sowas klappt, dann muss man drumherum doch auch noch ein bisschen besser arbeiten und dann müssen vielleicht dieses Vorstandsbeben, was es da gegeben hat und diese ganzen Austauschen von allen Positionen, das hätte dann vielleicht vorher schon laufen müssen, sodass man dann irgendwie ganz klare Strukturen hat und einen klaren Weg hat. Und ich glaube, das war einfach so ein, man wollte diesen Aufbruch, aber man war eigentlich intern auch noch am Hängen und Würgen. Er hat sicherlich viele Sachen falsch gemacht, aber ich glaube, er hatte es wirklich sehr schwer.
Ja, das kommt halt sicher auch nochmal dazu, dass ja auch gerade in der Zeit auch hinter den Kulissen bei der Fortuna einiges los war. Also Fortuna hat ja in der Saison nicht nur einen neuen Trainer bekommen, sondern auch auf vielen anderen Positionen wurden ja Leute ausgetauscht. Also ich glaube, so richtig seinen Job irgendwie behalten hat ja eigentlich nur Sascha Rösler als Teammanager in dem ganzen Drumherum, oder? Also das ist schon wirklich bemerkenswert, was also gerade da im Winter halt irgendwie alles ausgetauscht wurde.
Ja, so viel zu Fortuna neu entdecken gab. Neues Personal zu entdecken.
Ja, und es zeigt halt auch, wie schwierig es ist, einen gesamtstrategischen Ansatz zu verfolgen. Denn was Moritz halt meint, ist halt, ja klar, wäre das besser, aber das funktioniert halt bei Fortuna Düsseldorf nicht. Ja, das hätte man ja schon vor einem halben Jahr, also ein halbes Jahr früher darüber nachdenken sollen, dass man halt gewisse Sportkompetenzen vielleicht nicht auf zwei Köpfe verteilt oder nicht wahr und so weiter und so fort.
Ja, das sind dann Sachen, die funktionieren bei Heidenheim und bei Sandhausen und
Ja, da aber
nicht, sind, ja, ja. Nicht beim ja, HSV ich, und nicht bei der Fortuna. Und
ich glaube, man braucht halt dann einfach auch das Quäntchen Glück und nicht, was man ja so raushörte, gerade an dieser Innenverteidigerposition. Das ist denen ja auch klar, dass sich da viel drauf aufhängt. Und da wäre es natürlich wichtig, alle sagen ja auch, Orlovs hat das jetzt auch in diesem Interview nochmal gesagt, ja, es hat dann halt irgendwie nicht geklappt. Also man war ja anscheinend an jemanden dran. Und das wäre, glaube ich, so, wenn man so investigativ mal Energie reinstecken wollen würde, das wäre, glaube ich, so ein bisschen das Ding, wo ich ansetzen würde, um zu erfahren, was ist da eigentlich genau passiert? Weil da so viele verschiedene Ebenen des Vereins und der sportlichen Führung eigentlich involviert sind. Also vom Scouting, welche Spieler werden da angeboten, über die Kommunikation mit dem Trainer, ja, welchen Spieler hättest du denn, wer passt denn in dein System, bis hin zur Kommunikation zwischen den beiden damaligen sportlichen Leitern und natürlich auch noch Finanzfragen hängen da ja auch noch mit drin. Also ich glaube, an der Geschichte, an dieser kleinen Geschichte, hätte man auch eine ganz große erzählen. Aber das wissen wir nicht. Wir können darüber nur spekulieren.
Ja, also ich würde jetzt, glaube ich, gerne, so wie Tim jetzt irgendwie eben dieses Rostock-Spiel rausgepickt hat, euch auch gerne nochmal ein Spiel besonders in Erinnerung rufen, um irgendwie auch vielleicht nochmal ganz klar zu machen, an was für einem anderen Punkt wir sind. Und das ist das am 15.01. gegen Werder Bremen. So, von dem Spiel habe ich damals kaum irgendwie was gesehen, weil wir es irgendwie nicht so richtig geschafft haben, das Spiel ans Laufen zu bekommen damals. Und das war letztendlich halt auch ziemlich egal, weil die Fortuna da komplett untergegangen ist, komplett auseinandergenommen wurde und, falls ihr euch dann noch erinnert, das war, glaube ich, sogar das einzige Spiel diese Saison, wo gar keine Zuschauer im Stadion waren. Das heißt, es gab nochmal ein komplettes Geisterspiel und es war alles in allem so diese komplette Trostlosigkeit, die man jetzt irgendwie aus dieser Corona-Zeit halt irgendwie mitgenommen hat und wenn ich mir überlege, wie ich mich da fußballerisch, also in meinem Fan-Fußballtum quasi gefühlt habe an diesem Nachmittag, dann ist es schon wirklich extrem angenehm, dass man auf so vielen Ebenen halt irgendwie nicht mehr an diesem Punkt ist. So, also das war ganz klar für mich halt auch der Tiefpunkt der Saison, auch wenn danach halt irgendwie nochmal zwei ganz, ganz grauenhafte 0-1 Niederlagen der Fortuna folgen. Das ist in dieser Phase, wo die Fortuna eh über, ich glaube, 7 oder 8 Spiele halt quasi das Tor überhaupt nicht in der Lage ist zu treffen. Da gibt es halt nur dieses völlig weirde Freak-Spiel, wo man überzeugend 3-1 mal in Darmstadt gewinnt. Aber in diesen 2 Monaten zwischen Dezember und Anfang Februar, so, das ist ja einfach, das ist ja wirklich eine ganz, ganz, ganz grauenvolle Phase und sorgt ja dann letztendlich auch dafür, dass man, nachdem man mal wieder mal gut eigentlich ausgesehen hat gegen Holstein Kiel und dann von irgendeinem Spieler, der sein einziges und erstes Saisontor schießt, halt irgendwie in der 90. Minute einen in den Winkel geschweißt bekommt aus 25 Metern, dann eben auch den Trainer austauscht.
Ja, und das ist auch wieder, Entschuldigung, Tim, aber dieser Traineraustausch eigentlich auch zum dümmsten Zeitpunkt, den man sich denken kann, nämlich vor dem Spiel gegen FC Schalke 04, wo man sich ja denkt, boah, das ist halt alles dafür getan, dass der neue Trainer irgendwie eine 3-0-Rutsche kriegt im eigenen Stadion und hat quasi dann quasi vom ersten Moment halt schon alles, ne, sein das Vertrauen verspielt ist. Aber es sollte anders kommen. Entschuldigung, Tim.
Ja, also bevor wir jetzt auf die Phase dann unter Tune vielleicht eingehen, nochmal, du hast da dieses Spiel ausgewählt, was vielleicht den Hörern, die jetzt auch in ihrem Gedächtniskram vor allem nochmal in den Kopf kommt, wenn man sagt, dass da Pettersson die rote Karte bekommt, das, was da so ein Knackpunkt ist in der zweiten Halbzeit. Denn nachdem die erste Halbzeit da ganz grauenhaft war, auf beiden Seiten und kaum Chancen gab, geht's halt erst richtig bergab, nachdem man da sich mal wieder völlig unnötig dezimiert hat. Und man verliert auch 3-0 nach der 60. Minute. Also die 3 Gegentore kommen dann alle nach der 60. Minute, was mich nochmal zu meiner Lieblingsstatistik der Saison bringt. Denn wären alle Zweitligaspiele der letzte Saison nach 60 Minuten abgepfiffen worden, wäre Fortuna Düsseldorf am Ende als Zweiter direkt aufgestiegen.
Ja, ganz generell müssen wir vielleicht ja auch etwas später gleich nochmal irgendwie über diese ganzen Tore in der Schlussphase sprechen, weil wir das auch wirklich eigentlich genug getan haben unter der Saison. Und das ist ja irgendwie auch so faszinierend, dass ja auch, dass die Fortuna halt, dass diese Eigenschaft die Fortuna halt nicht verlässt, als der neue Trainer da ist und als man diese Phase von 12 Spielen ohne Niederlage halt hat, sondern auch da gibt man ganz viele Spiele wieder aus der Hand, da lässt man unglaublich viele Punkte liegen. Also das ist ja schon irgendwie absurd und irgendwie auch für mich immer noch nicht erklärbar.
Ja. Und auch, ich meine, Daniel Thun hat dann was vor den zwei letzten Spielen zwischendurch mal einen Laktattest durchführen lassen, den du ja immer eigentlich am Anfang für die Saisonvorbereitung machen lässt. Und das war schon mit der Aussage, ja, ich wollte mal gucken, ob wir fitnessmäßig, also das ist, du misst irgendwie den Laktatwert im Blut um und da kannst du Rückschlüsse auf die Fitness deiner Spieler ziehen. Und Daniel Thun hat gesagt, ja, ich habe das jetzt mal gemacht, weil ist ja schon so ein bisschen seltsam mit diesen ganzen Buden, die wir hier am Ende kassieren und so. Und vielleicht liegt es ja an der Fitness. Und war aber dann nicht so. Also auch Daniel Thun ist noch weiter am Rätseln, was es denn sein könnte.
Ja, aber ich glaube, Thun hat doch selber jetzt in seiner Saisonrückschau schon irgendwie ein paar Hinweise darauf gegeben, woran es liegen hätte können. Weil er hat sich ja auch nicht aus der Pflicht genommen und es ist, scheint schon ein Faktor zu sein, halt, dass man irgendwie gut eingestellt in so ein Spiel geht und dann spätestens zur Halbzeit reagiert der gegnerische Trainer auf das, was man da anbietet. Ja, und dann schafft man es eben nicht mehr, in der zweiten Halbzeit quasi darauf wiederum zu reagieren. Das ist natürlich auch ein Faktor, der nicht wegzudiskutieren ist, meines Erachtens nach. Hinzu kommen natürlich so psychologische Dinge, wenn du halt irgendwie das dräufigste Mal schon irgendwie die Erfahrung gemacht hast, dass du jetzt einen Anschlusstreffer kriegst, dass du dann auch einen Ausgleich und halt noch einen Gegentreffer dazu bekommst. Das ist, glaube ich, auch Teil der Diskussion, aber ich finde halt, wenn man diese Rückrunde in einem Spiel festmachen möchte, dann ist es halt dieses Darmstadt-Spiel, das vorletzte Spiel, wo das eben genau so zu sehen war. Ja, Darmstadt ist in der ersten Halbzeit völlig überrannt worden von der Fortuna. Da hat Jun den gegnerischen Trainer Lieberknecht einfach völlig ausgecoacht. Und hat sich Lieberknecht in der Halbzeit hingesetzt und hat dann entschieden, jetzt coache ich mal Herrn Jun aus. Und daraus ist er nicht mehr rausgekommen.
Ich glaube, das ist ein unheimlich wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Also da mir eröffnet sich gerade echt so eine kleine Welt, weil natürlich bedingen sich solche Sachen halt irgendwie letztendlich immer gegenseitig. Ne? Also vielleicht ist Fortuna ein kleines bisschen weniger fit gewesen, als man hätte sein können insgesamt. Dann gibt es halt diesen mentalen Faktor, dass es einfach schon häufiger passiert ist. Aber warum das auch irgendwie immer mal wieder passiert ist, auch Thun hat ja vielleicht diese Probleme, dass er halt irgendwie oft jetzt halt nicht so gut auf die Umstellung der gegnerischen Trainer hat reagieren können. Aber wenn wir uns, glaube ich, nochmal genau zu Gemüte führen, was die Schwächen der beiden Fortuna-Trainer vorher gewesen sind und was sich dadurch jetzt halt über Jahre vielleicht einfach in der Mannschaft manifestiert hat, das ist genau das gewesen. Uwe Rösler hat und genau wie Christian Preußer oftmals einfach überhaupt nicht gut auf die Umstellungen reagieren können, die die anderen Trainer vorgenommen haben. Und sowas gräbt dich natürlich dann irgendwie schon, glaube ich, in den Kopf einer Mannschaft halt irgendwie ein. Und wenn, ja, und dann kriegt man das halt irgendwie nicht raus. Also das ist vielleicht ja irgendwie sowas, was man gar nicht so richtig bewusst klar hat. Aber das verfestigt sich natürlich dann irgendwie auch.
Ja, stand in der Rheinischen
Post auch schon. Weil so, ich finde, das kann man halt wirklich. Ah,
ja. Ja, das war ein echt guter Artikel.
Das Drecksblatt lese ich an dich.
Ich schon und habe daraus sehr gute Informationen bekommen. Denn das fand ich halt echt schlüssig. Also sowohl, dass Thun das andeutet, als auch, dass man darüber nachdenkt, dass das ein Faktor ist. Ja.
Und vor allem, dass es ein langfristiger Faktor ist.
Ja.
Das finde ich, weil das haben wir ja auch immer wieder gesagt, das ist ja keine Neuigkeit.
Ja, aber es ist halt, glaube ich, auch wirklich schwierig. Und ich glaube, das macht halt einen okayen Trainer von einem richtig guten Trainer aus und gute Trainer muss die Fortuna halt suchen. Ja, und andere Vereine, die mehr Geld haben, suchen das auch und finden sie auch nicht. Also das ist, glaube ich, dieses Ingame-Coaching und halt in der 60. dann halt nochmal umzustellen und dass das auch funktioniert. Es ist vielleicht gerade, wenn du einen Trainerwechsel halt in der Saison auch noch hast im Februar, nochmal schwieriger, weil was soll Tune halt eigentlich für Automatismen oder halt für Möglichkeiten, diese Umstellung zu trainieren, wie soll er das halt vernünftig machen? Es geht wahrscheinlich irgendwie, aber es ist dann halt so ein bisschen das Sahnehäubchen auf dem Kuchen und wir können schon zufrieden sein, wenn wir den Kuchen bekommen.
Ja, aber natürlich hat sich da auch was in den Köpfen manifestiert. Also das kommt noch obendrauf. Also diese ganzen verspielten Spiele nach der 60. Minute, ich hoffe einfach, dass da über die Sommerpause mal ein bisschen Gras drüber wächst. So.
Ja, was man ja auf jeden Fall einfach auch nochmal sagen kann, der ganze Grundstein dafür, dass das ja trotzdem irgendwie alles funktioniert, ist eben, dass man in diesem ersten Spiel gegen Schalke das eben nicht am Ende aus der Hand gibt. So, und auch in dem zweiten Spiel gegen Aue, obwohl man da gegen einen komplett harmlosen Gegner am Ende nochmal ins Schwimmen kommt, dann trotzdem irgendwie nicht das Gegentor bekommt, sondern sogar noch irgendwie das 3:1 macht, dieses Erlösende. Und von daher sind dann auch eben diese ganzen späteren verspielten Punkte, die es dann in dieser Tune-Zeit gibt, auch alle irgendwie nicht so schlimm, weil man halt eben trotzdem schon dieses Polster hat und die wichtigen Punkte geholt hat und weil man vor allen Dingen eben die ganzen wichtigen Schlüsselspiele halt gewinnt zu Hause. Ne? Gegen Aue, gegen Ingolstadt und gegen Hansa Rostock. Diese drei Heimspiele sind einfach die absoluten Schlüsselspiele, wo es halt darum geht, gegen die direkten Konkurrenten die Punkte zu holen. Und da hat die Fortuna überall halt letztendlich dann gewonnen und die Punkte halt gegen andere Gegner liegen lassen, was dann letztendlich nicht so schlimm gewesen ist. Ich glaube auch deswegen, ja, kann man auch nochmal ganz klar sagen, dass halt dieses Schalke-Spiel, wieder das Schalke-Spiel, dann diesmal das Heimspiel, ist natürlich ganz plakativ und für jeden, glaube ich, auch ziemlich klar ein absoluter Schlüsselmoment.
Ja. Trotz allem hat man es halt bei dem Spiel gegen Darmstadt, was wir jetzt nicht in aller Tiefe heute behandeln, worüber wir ja noch gar keine Folge gesprochen hatten, doch nochmal gesehen. Also ich meine, das Spiel hat man 2:1 gewonnen, aber in der zweiten Halbzeit völlig unbegreiflich lässt man sich da den Schneid abkaufen und hat eine Torschussstatistik von 1:10. Also das ist schon der Wahnsinn.
Ja, trotzdem würde ich das, also ich glaube, ein weiteres, so neben den wichtigen Heimsiegen gegen die direkten Konkurrenten, dieses 1:1 gegen Paderborn ist ein weiterer Schlüsselmoment, wenn wir meiner Meinung nach in die Zukunft blicken. Und da würde ich nämlich dieses Darmstadt-Spiel genauso zuzählen, selbst wenn es da am Ende auch nochmal anfing zu wackeln. Also das eine war ja, dass es natürlich mit diesem Heimeinstand gegen Schalke natürlich traumhaft war, weil keiner damit gerechnet hatte. Und dann gab es aber so Momente, wo ich möchte auf gar keinen Fall das Wort sagen, was ich gerade auf der Zunge hatte, deswegen muss ich nochmal kurz umdenken. Also einfach Momente, die, glaube ich, sehr wichtig sind für diese Verbindung zwischen Daniel Tune, seiner Mannschaft und auch den Fans, weil da einfach so ein Gefühl entstanden ist, hier ziehen jetzt gerade alle an einem Strang und reißen sich den Arsch auf und es kann Rückschläge geben und wir machen aber trotzdem weiter. Und da ist natürlich Paderborn mit dieser absurden Kadersituation ein Riesenbeispiel. Aber eben auch, finde ich, dieses Darmstadt-Spiel, das ich leider nur in Teilen gucken konnte. Aber ich habe selber gemerkt, wie unfassbar angespannt und aufgeregt ich war. Ich habe irgendwie die erste halbe Stunde und dann nochmal die letzten 10 Minuten sehen können. Weil es unheimlich wichtig war, diesen Abschluss auch noch hinzubekommen. Und es war egal mit den Punkten, da ging es vielleicht dann noch um TV-Millionen, was ja auch nicht ganz unwesentlich ist. Aber da hat man einfach gespielt gegen Darmstadt. Das ist eine Mannschaft, die konnte noch aufsteigen. Und deswegen finde ich es dann auch okay, dass man da arg unter Druck gerät, weil diese Mannschaft sich einfach den Arsch aufreißen musste, um noch irgendwie an ihr Ziel zu kommen.
Ja, ich glaube, das ist genau. Ich glaube, das Darmstadt-Spiel als so aus dem Defizit zu erklären, dann mit der zweiten Halbzeit ist eigentlich auch falsch. Weil dieses Spiel halt wie das Paderborn-Spiel emotionales absolutes Highlight dieser Saison auch war. Und vielleicht sogar mehr. Also ich fand dieses Darmstadt-Spiel wirklich unglaublich. Es hat, mich sehr, sehr geschmerzt, dass wir darüber nicht reden konnten danach, da wir keinen Termin gefunden haben. Weil das war, wie Freund des Podcasts Moritz aus Sandhausen dann schrieb, ein Hochamt auf die zweite Bundesliga. Da war wirklich alles drin. Es war ein echt Hin- und Herspiel, viele Torszenen. Und für Darmstadt ging es halt um alles und für Fortuna ging es eigentlich um nicht mehr viel. Und trotzdem hat die Fortuna sich halt nicht hängen lassen, sondern hat das quasi auch den Ansatz hier nicht irgendwie den Konkurrenten der Darmstädter hier quasi das Ei vor die Tür zu legen, indem man sich nicht mehr reinhängt. Also das hat man angenommen und gesagt, nee, wir wollen dieses Spiel gewinnen, das ist das letzte Heimspiel vor sehr gut besuchtem Haus mit vielen Darmstadt-Fans, die sicherlich vielleicht auch das ihre dazu beigetragen haben, dass die Fortuna sich gedacht hat, nee, wir wollen jetzt diesen mehreren Tausend aus Darmstadt hier hingereist nicht den Gefallen tun, dass sie jede Party feiern können, sondern wir tun alles dafür, dass Darmstadt diese Punkte nicht mit nach Hessen nimmt. Und das war schon echt eigentlich ein Grund, sehr stolz auf diese Mannschaft zu sein, wie sie das angenommen hat und wie sie dann am Ende auch gewonnen hat. Und ich finde es auch sehr sympathisch von der Fortuna, dass in dem Moment, wo Lieberknecht in der Suche nach Streit über diesen Platz gelaufen ist, dass sie natürlich mit die Fortuna mit Rösler auch einen im Trainerteam hat, der dann sagt, ja, lieber Thorsten, ich tue dir den Gefallen, wir können uns gerne auf einer gewissen Ebene treffen auf dem Mittelkreis. Auch das fand ich eigentlich gut.
Ja, also damit kann man Schwung in die neue Saison mitnehmen. Es war so der Abschied vor den eigenen Fans mit einer charakterlich einwandfreien Leistung. Zwei Sachen, die man noch in die neue Saison mitnimmt, meiner Meinung nach, ist zum einen, dass Felix Klaus auch ein richtig wichtiger Faktor sein kann. Das habe ich in diesem Spiel das erste Mal gesehen in der gesamten Saison. Und das, keine Ahnung, wenn wir später mal noch über die nächste Saison sprechen, kann einen ja ein bisschen hoffnungsfroh stimmen. Und was man auf jeden Fall in die nächste Saison mitnimmt, ist die Sperre von Daniel Ginczek, die er sich da unnötigerweise noch abgeholt hat. Ja.
Ja, das war schon ruhmreich, muss man sagen. Ja. Aber immerhin so, dass der andere auch noch so ein Gelb-Rot gesehen hat.
Ja, aber du hast schon recht. Also ich glaube auch, gerade das mit Felix Klaus könnte wirklich auch noch ein extremer Faktor sein. Vor allem, wenn man sich irgendwie auch anguckt, dass er ja unter Tune auch gar nicht so unglaublich viel gespielt hat und dann eigentlich so, weil er verletzt war, ganz am Anfang bekommt er ein paar Minuten, als Tune da ist, aber da ist er auch noch, das ist halt kurz nach seiner Corona-Infektion. Also kann man eigentlich fast sagen, dass er so ein bisschen mit komplett neuem weißem Blatt Papier unter dem Trainer eigentlich nur diese letzten drei, vier Spiele halt irgendwie, glaube ich, gemacht hat. Und dann könnte man sich jetzt so ein bisschen die Argumentation herbeireden, dass er halt unter Tune ein ganz neuer Spieler sein wird. Auf jeden Fall wird ihm, glaube ich, sehr gut tun, jetzt nochmal eine Vorbereitung halt irgendwie zu bekommen, so wie es, glaube ich, dem ganzen Kader extrem gut tun wird, nochmal jetzt eine ganze Vorbereitung unter Tune zu bekommen. Und der ist da sicherlich auch ein Aspekt, weswegen man halt sagen kann, es wird die nächste Saison hoffentlich vielleicht ein bisschen besser laufen bei der Fortuna als letztes Jahr.
Danke. Ich werde mir auf jeden Fall in den nächsten Folgen diese Argumentation herbeireden. Ja.
Könnt ihr denn feststellen, was sind so die Hard Facts, was Tune besser anders als Preußer gemacht hat?
Also ich glaube, der eine Faktor ist halt ein Faktor, den Christian Preußer halt nicht wirklich auch beeinflussen konnte, weil er hatte mit Daniel Ginczek, Tune nämlich, auch noch einen zweiten Stürmer, den er noch vorne reinstellen kann. Klar kann man sagen, es gab Robert Bożenek und es gab David Kownacki eine ganze Weile lang im beruflichen Leben von Christian Preußer bei der Fortuna. Aber vielleicht hatten die jeweils ihre eigenen Probleme und konnten eben nicht die Leistung bringen, die eine Aufstellung gerechtfertigt hätten. Ich glaube, das ist ein Faktor, der ganz, ganz wichtig ist. Und man hat eben den Schinter-Appelkamp-Faktor meines Erachtens noch, der einfach vielleicht aus Fitnessgründen, vielleicht aus gesundheitlichen Gründen, vielleicht aus, ich weiß nicht was Gründen, eben viel mehr ein Aktivposten gewesen ist in dem Offensivspiel. Das ist die offensive Seite. Man kommt halt, man hat mehr Abschluss, Potenzial vorne drin. Und defensiv steht stabil mit Hoffmann und De Vries, halt eine wirklich hervorragende Innenverteidigung, die in der Liga keine Konkurrenz zu scheuen braucht und die halt gegen diese ganzen 2-Meter-Kanten in der zweiten Liga halt auch nicht abscheißen, sondern die halt sagen, ja, komm mal her, Terodde, kannst ja mal versuchen, mit Jordi ins 1-1 zu gehen. Und das hilft natürlich auch. Das hatte man vorher auch nicht, auch wenn man Tim Oberdorf für einen sehr guten Innenverteidiger halten kann. Aber die Körperlichkeit geht ihm einfach ab.
Ja, und ich glaube, gerade diese Spieler, die er zur Verfügung hatte, dann eben in dieser zweiten Saisonhälfte, sind eben auch Spieler, die extrem diesen Ansatz eines eher einfachen Fußballs, eines klaren Fußballs halt irgendwie begünstigen. Und ich glaube, das ist eigentlich fast der Hauptgrund, dass Tune als jemand, der ja schon einfach auf diesem Niveau trainiert hat und der, glaube ich, auch generell, das wissen wir ja alle, die wir uns ja hier auch alle ein bisschen in ihn verliebt haben, glaube ich, einfach ein extrem guter Kommunikator ist, der extrem gut diese Energie transportieren kann und der, das hört man ja zumindest irgendwie aus dem Bereich der Spieler, auch einfach ja, sehr gut und klar kommunizieren kann, sagen kann, was der von den Spielern erwartet. So. Und bei Preußer, den fand ich eigentlich auch immer extrem angenehm in der Kommunikation, aber wahrscheinlich muss man da im Nachhinein sagen, eher halt auf so einem sympathischen Level, aber vielleicht irgendwie nicht auf so einem Level, das halt gut bei den Spielern ankommt, dass man halt sofort komplett genau weiß, was ist meine Aufgabe. Und ja, ich glaube einfach, dass halt Preußer in der ganzen Zeit es halt nicht geschafft hat, so diesen Status des Suchenden, des jemanden, der halt irgendwie auf der Suche nach etwas ist, zu verlieren. Und bei Tune ist es, glaube ich, einfach nicht so gewesen. Der kommt dann halt da rein, sagt halt irgendwie dann 2, 3 Sachen, wo man einfach sofort weiß, worum es geht. Und ich glaube auch einfach, dass dieser Status, dass er einfach halt auch auf höherem Niveau gespielt hat als Preußer, dass er halt einfach einfach ein Ex-Zweitliga-Profi ist, so dass das auch einfach echt was ausmacht. So, das macht was aus in der Kommunikation, ganz, ganz klar.
Und ich möchte ergänzen, ein Ex-Zweitliga-Profi bei einem Verein, wo man vielleicht ab und zu schon mal in der Tabelle so dagestanden ist wie Fortuna an dem Tag, wo Tune die Fortuna übernommen hat. Also so Misserfolgsserien auch selbst schon erlebt hat und möglicherweise ist dadurch irgendwie hingekriegt hat, auch weil er es einfach versteht, mit Menschen zu reden, in dem Moment an den richtigen Strippen zu ziehen. Aber wir bewegen uns hier auf jeden Fall im Reich der Spekulationen, weil wir halt nicht die Einzelgespräche, die er mal mit allen geführt hat, halt hier kommentieren können. Aber mit Sicherheit ist auch ein Faktor, den Jan angesprochen hat. Also einfach Spieler, die in Form kommen, Spieler, die man zur Verfügung hat. Also es ist mit Sicherheit eine Mischung aus beiden. Und dann geht natürlich auch das erste Spiel gegen Schalke nicht in die Hose. Das spielt dann auch eine Rolle. Und deshalb abwarten. Die erste Tune-Krise, das wird hoffentlich nicht so bald kommen, aber das wird interessant.
Ich will auch noch ergänzen, dass er beim HSV ja erst irgendwie 3 Spiele vor Schluss entlassen wurde und da standen die noch auf dem Relegationsplatz. So, ne? Also die hatten irgendwie eine scheiß Serie hinter sich gerade und waren von den direkten Abstiegsrängen. Aber also auch das ist bestimmt schon Standing. Ich meine, der ist ja nicht krachend gescheitert beim HSV, sondern der hat bei so einem großen Verein da vernünftige Arbeit geleistet und hat dann diese Phase mit, weiß ich nicht, einigen Spielen nicht gewonnen am Stück und ist dann da entlassen worden. Vielleicht ist es auch dann so ein Ding, wo man einfach sagt, Leute, ich weiß, ich war da schon mal, ich kenne mich hier ein bisschen besser aus und dann ein bisschen besser an auch.
Aber wie viel Rückschluss aufgrund der Spiele mit Daniel Tune können wir jetzt eigentlich nehmen, um damit Hoffnung auf die nächste Saison? Also die nächste Saison ist halt einfach nochmal echt was anderes. Du hast halt, der kommt halt jetzt als Feuerwehrmann rein in der Rückrunde, muss halt erstmal nur, das war ja schon schwer genug, den Klassenerhalt schaffen mit einer Mannschaft, die eigentlich die Qualität hat, um drin zu bleiben, die dann nochmal verstärkt worden ist, bevor er gekommen ist und auch wichtig und richtig verstärkt worden ist. Und dann hast du auch vielleicht auch so einen Flow gehabt, weil halt dann die Spiele nicht verloren gehen. Man hatte so das Gefühl, man kann das jetzt hier irgendwie wuppen. Vielleicht ein eigenes Selbstvertrauen, das sich entwickelt. Die Mannschaft findet wieder mehr zu sich selbst, auch vielleicht von der Dynamik innerhalb der Mannschaft. Bin echt gespannt. Ich glaube nämlich den Trainer Daniel Thun und vielleicht auch, was die Erfahrungen in Hamburg mit ihm gemacht haben, dieses Scheitern da, das sehen wir dann, glaube ich, erst in der nächsten Saison.
Glaube ich auch.
Also das größte, der größte Gedanke im Hinblick, wenn man dann auf die nächste Saison schielt, der mir immer im Kopf rumwabert, ist, es ist natürlich durch diese Serie im Umfeld der Fortuna eine gewaltige Erwartungshaltung entstanden. Und da habe ich so meine Probleme mit.
Ja, wenn wir gleich darüber reden, wie man den Kader verstärken möchte bei der Fortuna, aber diese Erwartungshaltung ganz schnell wieder relativiert, kein Problem. Dafür sind wir da, ja, um hier Wasser auf die lodernden Hoffnungen zu
schütten.
Schütten, danke
dir. Von daher vielleicht ja auch ganz gut, dass die Fortuna letztendlich dann auch das letzte Saisonspiel gegen Pauli noch verloren hat, um halt noch so ein bisschen kaltes Wasser halt auf diese Euphorie halt irgendwie zu schicken, aber zu schütten. Aber trotzdem glaube ich halt schon, dass es halt zwei Faktoren sind, die echt irgendwie dann uns zumindest ein bisschen was über Daniel Thun auch in der nächsten Saison irgendwie verraten können. Nämlich, dass er halt irgendwie nicht nur als ein reiner Feuerwehrmann irgendwie für die letzten Spiele gekommen ist und das halt irgendwie mit ein bisschen Peter Neururer, Felix Magathschen, weirden Sachen irgendwie gewuppt hat, sondern das ist halt schon irgendwie eine längere Periode, wo man ja auch nicht nur die Punkte geholt hat, sondern da hätte man ja eigentlich viel, viel mehr Punkte sogar noch holen müssen. Also das ist natürlich viel guter Flow gewesen, aber das Ding ist ja auch, wenn man über so eine lange Phase so einen guten Flow halt irgendwie auch aufrechterhält und trotzdem in dieser Phase ja noch so viele Fehler macht, auf die man dann als Trainer, also da kann man ja eigentlich so richtig dankbar sein, wenn man halt sogar noch sagen kann, hey, wir holen hier genug Punkte, aber es werden richtig viele Sachen falsch gemacht. Das ist ja perfekt, weil das sorgt auch dafür, dass deiner Mannschaft niemand nachlassen wird, sondern du hast an jedem Sonntagmorgen oder Montagmorgen im Rebriefing dann quasi halt sagen können, hier, was ist denn da los, was ist denn hier passiert? Und genauso wird das jetzt auch im Sommer wieder sein, da wird man immer wieder sagen können, Leute, erinnert euch daran, als wir das hier verkackt haben, als wir da verkackt haben, als ihr da die Punkte liegen gelassen habt, so, das ist extrem dankbar für eine Trainerarbeit, glaube ich, weil man aber darüber hinaus ja trotzdem sonst gut ausgesehen hat. Und was eben auch extrem gut ist, ist, dass eben der Kern der Mannschaft halt schon steht. Auch wenn, und ich glaube, gerade das Mittelfeld ist ja eine extreme Baustelle, man da schon echt was tun muss. Aber der Kern der Mannschaft, so ein gewisses Rückgrat, ist ja trotzdem da.
Ich wollte noch ergänzen, bevor wir jetzt auf den Kern der Mannschaft und möglicherweise zu Abgangsspekulationen kommen, dann bekommt er zu all dem, was du erwähnt hast, Lou, auch noch dieses Spiel gegen Paderborn serviert, wo sich unter Wettbewerbsbedingungen halt auch nochmal irgendwie der zweite Anzug präsentieren kann. Also im Prinzip, ja, ist schon ganz gut gelaufen für Daniel Thun, ja.
Ja,
ich auch.
Ja, also dieses Spiel wird auf jeden Fall uns allen, glaube ich, noch ganz, ganz stark in Erinnerung bleiben, wo, glaube ich, einfach auch so ein bisschen der Strich unter Corona als ganz großes Ding irgendwie gezogen wurde, wo es dann diesen Schulterschluss zwischen Mannschaft, Fans und Verein irgendwie ganz insgesamt halt irgendwie gegeben hat, so ganz, ganz wichtiges Spiel.
Das war das Wort, was ich vorhin vermeiden wollte.
Schulterschluss?
Ja. Ich habe es aber so oft gelesen, dass ich...
Ja, jetzt ist es ausgesprochen.
Ja, es ist aus.
Ah. Ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, vielleicht war es nicht so schlecht, dass man gegen Pauli im letzten Saisonspiel noch verloren hat. Ich glaube, auf das Spiel müssen wir jetzt noch etwas weniger nur schauen, als wir das, glaube ich, gegen Darmstadt getan haben. Da war dann ja irgendwie auch bei der Fortuna vielleicht so ein kleiner Spannungsabfall halt irgendwie zu sehen. Viele Leute sind irgendwie auch ausgefallen. Man hat dann ja auch irgendwie dem einen oder anderen Spieler nochmal Einsatzzeiten gegeben. Raphael Wolf stand zum Beispiel im Tor zu einem Zeitpunkt, als ich noch fest davon ausgegangen bin, dass er den Verein wohl eher verlassen wird. Auch dazu später noch ein bisschen mehr. Ja, allgemein hat die Fortuna auch da eigentlich ein gutes Spiel abgeliefert, würde ich sagen. Also zumindest kein schlechtes. Da hätte man wesentlich weniger erwarten können. Man musste dann ja auch irgendwie früh wechseln und so weiter und so fort. Also da hatte man jetzt nicht die besten Bedingungen, um da, glaube ich, irgendwie nochmal was richtig Gutes auf die Platte zu zaubern. Und hat sich dann da irgendwie auch nicht auseinandernehmen lassen. ja, letztendlich war Pauli aber halt die bessere Mannschaft, hat dann da verdient gewonnen und war dann, glaube ich, auch okay. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich mich auch, ich musste tief in meinem Gedächtnis kramen, um mich noch so grob daran zu erinnern, wie denn da diese Tore für Pauli gefallen sind. Und das ist jetzt auch noch echt noch gar nicht so lange her. Das Spiel wird, glaube ich, wirklich, da wird sich keiner von uns noch lange dran erinnern.
Also was ich ganz interessant finde, ich habe das Spiel ja nicht gesehen, deshalb nochmal die Nachfrage, falls mir das jemand von euch beantworten kann, ist, dass St. Pauli laut Statistik doppelt so häufig aufs Tor geschossen hat, aber Fortuna klar mehr Ballbesitz hatte. Also es ist tatsächlich so, dass der Ballbesitz eher so im hintersten Drittel war und Fortuna nichts eingefallen ist, oder wie ist das zu erklären?
Ja, das weiß ich nicht mehr.
Hab ich nicht gesehen.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich da mich da nicht mehr so richtig dran erinnere, auch weil wir ein bisschen schwierige Bedingungen dabei hatten, während Jan und ich das Spiel gesehen haben. Also wir konnten da jetzt auch nicht zu 100% komplett die 90 Minuten super aufmerksam das Spiel verfolgen. Ich weiß nur, dass die Fortuna wirklich komplett harmlos war. Also das ist mir auf jeden Fall noch in Erinnerung geblieben. Und ich glaube, dass wir euch da jetzt nicht mit noch weiteren Weisheiten irgendwie zu behelligen können. Das tut uns leid, aber das ist halt eben so. Und das ging halt eben einfach nicht. Und ich denke mal, das kann man letztendlich dann auch verzeihen bei einem Spiel, das letztendlich nicht so viel Bedeutung mehr gehabt hat für den Ausgang der Saison und auch wenige Implikationen für die Zukunft.
Das, also auch sehr viele Fans nicht gesehen haben, glaube ich.
Das stimmt, viele Fans haben das Spiel nicht gesehen, vor allen Dingen haben die Düsseldorfer Ultras das Spiel nicht gesehen, die waren nämlich an dem Tag ganz woanders, nämlich im Flingerbruch, und da warst du auch, Tim, glaube ich.
Ja, ich hoffe, die waren nicht an dem Tag, wo Fortuna gegen St. Pauli gespielt hat, da. Da war nämlich nicht viel los, sondern am Tag vorher. Das heißt, in dem Moment, in dem ich da im Flingerbruch war, habe ich halt eigentlich auch fest davon ausgegangen, dass die aus dem Stadion in den Sonderzug und danach zum Auswärtsspiel gehen. Aber das war ja anscheinend aus Grund von Protesten gegen die Einlassbestimmung oder so. Nicht der Fall, wenn ich das richtig im Kopf habe. Tatsächlich wurde am Tag vorher im letzten Saisonspiel der zweiten Mannschaft der große Oliver Fink nach 13 Jahren aus seinem Dienst bei der Fortuna, nicht ganz entlassen, aber zumindest wird er jetzt nicht mehr selber für die erste oder zweite Mannschaft gegen den Ball kicken, sondern anderweitig in diesem Verein eine tragende Rolle spielen. Es war wunderschönstes Wetter zu diesem Abschluss und tatsächlich, auch wenn es für Gladbach 2, was an dem Tag der Gegner war, sogar noch darum ging, den Abstieg zu vermeiden, war das so, dass relativ schnell im Parallelspiel, auf das Gladbach gucken konnte, irgendwie klar war, dass Gladbach eigentlich nicht mehr so richtig Punkte braucht und ein wirklicher Sommerkick, also mit wirklich kaum Chancen vor beiden Toren. Und man hat im Prinzip die ganze Zeit nur sich darüber gefreut, dass es gutes Bier, ordentlich Fans und Olli Fink auf dem Platz gab. Und ich meine, das ist ja auch schon Grund zur Freude genug. Und ich sag mal, dass Bezeichnendste ist eigentlich, dass das Spiel so langweilig war, dass die meisten anwesenden Fans im Prinzip ab der 77. Minute, wo mit stehenden Ovationen wirklich von allen Anwesenden Olli Fink dann vom Platz geleitet wurde, also stand auch die komplette Gladbacher Mannschaft und natürlich der gesamte Staff von Fortuna Düsseldorf. Und Olli Fink lief dann eine Ehrenrunde, obwohl tatsächlich das Spiel ja noch lief und im Prinzip das Spiel hat einfach gar keiner mehr geguckt. Also das lief halt nur noch nebenher, aber im Prinzip war es klar, es ist hier kein Spiel der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf, sondern es ist die große Abschiedsfeier für jemanden, der es eigentlich wie kaum jemand in den letzten 30 Jahren, die ich jetzt so Fortuna knapp verfolge, 25 bis 30 sind es ja jetzt, kaum jemanden ist es mehr zu gönnen, als Olli Fink nochmal so einen Abschied zu bekommen, inklusive ausgeprägter Feier dann nach dem Schlusspfiff. Und das Ergebnis war dann wirklich Nebensache. Und es war wunderschön. Und auf dem, mit der Tribüne war es auch schön zu sehen, dass sämtliche Fans, die wahrscheinlich mehrere Fortuna-Trikots im Schrank haben, ihre Nummer 7 Garderobe ausgepackt hatten und es im Prinzip auf der Tribüne nur so von Siebenen wimmelte. Das war wunderbar. Ja, also ein würdiger Abschluss, auch wenn ich wirklich gedacht habe, dass viele sich danach noch auf den Weg nach Hamburg machen, aber das hatte ja andere Gründe, wie ich angedeutet habe, dass sie da nicht hingefahren sind. Genau, und ja, in der nächsten Saison ja, wird dann Platz gemacht für Adam Bocek als Stabilisator der zweiten Mannschaft. Ja, ich glaube, es ist allen klar und wir haben es auch schon mal angesprochen in der letzten Folge, dass das Ergebnis für die Fortuna auch wirklich nur noch Nebensache war, weil auch da der Klassenerhalt ziemlich souverän geschafft wurde, was bei dem ständigen Umbruch, den man so in so einer zweiten Mannschaft von Fortuna meistens sieht, fürs nächste Jahr noch gar nichts heißen mag. Aber dieses Jahr wurde es auch dank Olli Fink, der viel Spielzeit bekommen hat, souverän gemeistert.
Ja, es ist auf jeden Fall wirklich ein krasser Moment, dass jetzt halt irgendwie auch Oliver Fink nach dieser ganzen Zeit ja seine aktive Karriere beendet. Ich glaube, so generell werden wir jetzt, wird uns das ja noch durch diese ganze restliche Folge begleiten, dass wir immer mal wieder irgendwie auf diese Zeit, auf die Zeit von vor 10 Jahren halt irgendwie schauen werden, auf die Fortuna-Mannschaft von dieser Zeit und gerade eben auf den, auf das mannschaftliche Rückgrat aus dieser Zeit. Bocek hast du ja gerade schon angesprochen, aber das jetzt, das finde ich schon auch eben einfach bemerkenswert, dass man jetzt da einen weiteren Spieler aus dieser Zeit es geschafft hat, dass er halt irgendwie dann nochmal in der zweiten Mannschaft spielt und jetzt irgendwie auch da in den Staff aufrückt, dass man da jetzt irgendwie schaut, wie er halt bei der Fortuna noch weiterarbeiten wird. Und und ich finde es auch ehrlich gesagt richtig klasse, so, weil ich glaube, wir alle sind ja wirklich auch so wie, glaube ich, jeder Fortuna-Fan extrem große Verehrer von Olli.
Ja, da muss ich auch sagen, das ist einfach ein schönes Gefühl, halt zu wissen, irgendwie, wenn man mal am Flingerbräuch vorbeikommt, dann kann man auch in die Arme von Olli Fink rennen, denn just das ist mir natürlich rund um dieses Abschiedsspiel waren alle, die sich nicht auf das Spiel gegen St. Pauli fokussieren mussten, alle wichtigen Menschen rund um die Fortuna natürlich auch da, sodass ich da um ein Haar noch jetzt lange Nähke über den Haufen gerannt hätte, als ich aus dem Stadion gegangen bin. Also das ist doch schön zu wissen, dass das mit Olli Fink demnächst rund um den Flingerbräuch auch passieren kann.
Ja, und eine ganz wichtige Frage habe ich noch. Hat Olli Fink denn in dem Spiel auch eine seiner berühmten Grätschen gezeigt? So diese riesige Grätsche mit dieser riesigen Hohlbewegung, die dann irgendwie auch immer noch beim eigenen Mann landet. Also es gibt ja wenige Sachen, die ich beim Fußball so gerne sehe und die so ästhetisch sind.
Also er hat schon grätschen müssen, aber ich habe ja gesagt, das war ein Spiel auf ziemlich sparsamem Niveau. Das Einzige, was man wirklich gemerkt hat, ist, dass er schon deutlich höher als in der vierten Liga gespielt hat, weil ansonsten kann man in dem Alter halt einfach dann doch auch nicht mehr mithalten. Also die Passgenauigkeit und Sicherheit, die war einfach dann doch zu sehen, dass er da einfach ein paar Ligen höher spielt. Ansonsten war es ja auch tatsächlich das letzte Spiel, kann man an der Stelle vielleicht sagen, von Tim Köter, den ich da auch noch gesehen habe, der jetzt die Fortuna Richtung Heidenheim verlässt nach dieser Saison. Der ist mir tatsächlich neben Herrn Marcel Mansfeld und das waren die Offensiven. Ich gucke gleich nochmal nach. Es ist nämlich so ein defensiver Außenspieler, den ich vorher gar nicht kannte, der hier auch noch nie Thema war. Hat auch noch ganz gut gespielt. Aber wie gesagt, das Spiel war insgesamt auf einem wirklich überschaubaren Niveau. Also Sommerkick, richtig heiß. Es ging schnell für Gladbach um nichts mehr und Vorbereitung auf die 77. Minute. So, ja.
Ja. Habt ihr denn eigentlich irgendeinen Moment, der euch besonders in Erinnerung ist, wenn ihr an Olli Fink zurückdenkt? Habt ihr einen Moment, den ihr mit seiner Karriere ganz besonders verknüpft? Also ich glaube, er ist ja sowieso auch ein Spieler, der nie der Spieler für die ganz großen Highlights gewesen ist, der nie jetzt irgendwie außerhalb seiner Grätschen besonders spektakulär gewesen ist. Aber ist euch da was besonders in Erinnerung? Außer seine Konstanz halt und seine Verlässlichkeit.
Also ich glaube, was halt da voll für, also was das so zusammenfasst, ist, dass, glaube ich, jedes Tor, was Fink erzielt hat, einem das Herz hat aufgehen lassen. Das wurde nicht, also es war einfach immer wieder so, oh mein Gott, endlich, also oder nicht endlich, aber es war halt einfach immer wieder, also immer die Person im Kader, wo man sich am allermeisten gefreut hat. Ich meine, nach diesem komischen Empfang, den er damals, als er kam, ja in Düsseldorf hatte, wurde ja schon niedergeschrieben, weil es damals ja noch Anton Fink gab, der irgendwie bei Karlsruhe 30 Tore geschossen hatte oder dann nach Karlsruhe gegangen ist. Ja, okay, irgendwie so. Und so ein Typ, der irgendwie, ja, der einfach bei jedem Auftritt immer extrem sympathisch rüberkommt, wenn er spricht, der so, ja, also einfach wirklich so ein totales Herz der Fortuna. Deswegen finde ich es auch super wichtig und schön, dass dieser Mensch, wie auch andere Leute aus dieser Generation quasi an den Verein gebunden werden und dranbleiben und auch diesen Abgang bekommen, den sie sich verdient haben. Also deswegen, ich würde sagen, ich habe nicht meinen liebsten Olli Fink-Moment, sondern jedes Mal, dass er mal ein Tor geschossen hat oder so, waren das große Olli Fink-Momente, weil man einfach diesem Menschen so das ganze Herz immer entgegengebracht hat und ihm alles Gute gewünscht hat.
Aber ich habe da doch ein Tor, was mir doch am meisten in Erinnerung geblieben ist, und das ist in der Saison 18-19, die ja einfach eine wunderschöne Saison war, wo es dann kurz vor Ende der Hinrunde nochmal eine grandiose Woche gab, wo man, glaube ich, 7 Punkte eingesammelt hat, hat er dann als Joker ja in Hannover in der Nachspielzeit das 1-0 gemacht. Also das war schon eins der herausstechenden Tore. Ja, und so konnte man ein geruhsames Weihnachtsfest feiern.
Ich habe übrigens. Ja, bei mir ist es ein ganz ähnlicher Punkt.
Sorry, ich wollte noch eben den Namen nennen, weil den muss man, glaube ich, üben. Der eine Spieler, der mir noch aufgefallen ist, wo ich auch hoffe, dass er mal vielleicht den Sprung schafft, das ist Daniel Bryson Dope. Genau. Kommt wohl aus der eigenen Jugend und spielt mittlerweile für die zweite Mannschaft und Außen- oder Innenverteidiger. Mal sehen.
Okay. Also sollen wir denn jetzt hier, wie wir das ja schon auch in früheren Ausgaben mal gemacht haben, schon anfangen zu adoptieren und in etwas näher begleiten, oder schieben wir das noch ein bisschen raus und beobachten das?
Nee, adoptieren finde ich zu früh.
Alles klar. Okay. Ja, ich glaube, ich würde auch noch ganz kurz gern meinen Oliver Fink-Moment teilen. Das war dann, glaube ich, genau ein Jahr später, auch das letzte Spiel vor Weihnachten. An das Spiel werdet ihr euch sicherlich auch noch erinnern. Heimspiel gegen Union Berlin. Sah auch schon irgendwie nicht besonders gut aus für die Fortuna. In der Woche davor hatte Oliver Fink, glaube ich, sogar in der Presse gesagt, dass es irgendwie irgendwie auch in der Mannschaft nicht so richtig gut läuft. Irgendwie, dass in der Mannschaft teilweise zwei verschiedene Arten zu spielen halt irgendwie angenommen werden, dass irgendwie dann nicht alle an einem Strang ziehen. Die einen irgendwie spielen defensiver, die anderen offensiver. Konnte man auch so ein bisschen als eine Trainerkritik halt irgendwie vielleicht wahrnehmen. Und dann kommt halt dieses wichtige Spiel gegen Union Berlin wirklich kurz vor Weihnachten in der Phase, wo es nicht gut aussieht. Und so in meiner Erinnerung, Oliver Fink kommt halt auf den Platz und ist halt einfach vom ersten Moment an, also wird da wieder als diese Art Pressing-Szene halt irgendwie aufgestellt, wenn ihr euch noch erinnert. Also das waren immer diese extrem defensiven Aufstellungen von Fortuna. muss dann immer nur darum gegen hinten sicher stehen und dann lange Bälle auf Fink oder Hennings. Und Fink muss dann immer vorne die Kopfballduelle gewinnen und sonst einfach nur Deckung, Schatten, Grätschen und Pressen halt irgendwie stand auf seinem Aufgabenfeld. Ja, und du konntest einfach vom ersten Augenblick an von der Körpersprache sehen, so dass der gesagt hat, Leute, wir werden dieses Spiel heute irgendwie gewinnen, irgendwie. So, wir kommen nicht vors Tor, aber wir werden das Spiel trotzdem irgendwie gewinnen. Das hat er vom ersten Augenblick ausgestrahlt und hat dieses Spiel komplett gezogen für die Fortuna, irgendwie. Und genauso ist es dann auch passiert und Fink leitet dann eben auch das 1:0 für die Fortuna halt ein, glaube ich, nach einem Abschlag, Kopfballverlängerung von Fink an der Mittellinie und Ruven Hennings schweißt dann danach das Ding aus 25 Metern mit rechts in den Winkel. So, und ich glaube aber so dieses ganze Spiel einfach, diese ganze Attitüde hat ihn einfach ausgemacht. Und war dann leider halt, glaube ich, ja, das kann man dann schon so sagen, einer der letzten Lichtblicke, die Fink halt in der ersten Mannschaft der Fortuna halt irgendwie hatte, weil leider konnte er dann halt in der Rückrunde nicht mehr ganz so sehr glänzen, genauso wie die ganze Fortuna ja nicht mehr so glänzen konnte und dann am Ende ja leider abgestiegen ist. Ja, wir sind jetzt hier schon bei einem Spieler der Klasse von 2012 gewesen, an die wir uns immer so gerne erinnern werden. Ein anderer nimmt jetzt quasi etwas verspätet denselben Weg, den Oliver Fink vor 2 Jahren genommen hat. Adam Bocek beendet die Karriere im Profifußball und geht jetzt auch für 2 Jahre als Führungsspieler in die zweite Mannschaft. Haben wir ja, glaube ich, auch hier im Podcast schon so ein bisschen erwartet. Ich klang jetzt ja irgendwie auch so ein bisschen durch, dass Adam sich auch hätte vorstellen können, noch mal ein Jahr im Profifußball dran zu hängen. Aber letztendlich hat man sich dann, glaube ich, zusammengesetzt und dann diese Lösung gefunden, mit der, glaube ich, auch alle sehr gut leben können. Noch mal 2 Jahre als Führungsspieler in der zweiten Mannschaft. Und auch er soll danach halt an den Verein gebunden werden. Und ich komme jetzt fast schon irgendwann an so einen Punkt, wo ich mich frage, boah, das sind eben auch alles genau die Spieler, die halt irgendwie in der größten und besten Zeit irgendwie meiner Fankarriere so wichtige Stützen gewesen sind. Aber ist es irgendwann schon zu viel, dass man das halt mit den ganzen Spielern macht?
Also erstmal finde ich eine total gute Frage, weil ich mich das auch schon gefragt habe. Erstmal genau, er hat nicht freiwillig seine Karriere beendet. Also er hat von Anfang an eigentlich gesagt, er wird schon noch gerne und dass man dann eine Lösung findet, heißt eigentlich, dass man ihm dann sagt, ja sorry, aber ist nicht mehr. So, also das fand ich schon ein bisschen schade, aber egal, ich sehe den halt einfach gerne. Vielleicht ist es sportlich, wir wissen ja mittlerweile, aber kommen wir vielleicht noch drauf, wen wir da alles im defensiven Mittelfeld so haben, vielleicht ist es sportlich in Ordnung, es ist trotzdem ein bisschen schade, ich hätte ihn gerne noch eine Saison im Stadion gesehen, aber ich finde die Frage, die du stellst, total spannend, weil ich habe sie mir auch schon gestellt und dann habe ich mir gedacht, der ist ja jetzt der Letzte aus dieser Generation, oder? Da bleibt jetzt nicht mehr so wirklich was übrig.
So, ja, aber ich möchte da auf eine Vertragsverlängerung hinweisen, die vor kurzem passiert ist, wo ich die ganz starken Vibes hatte. Was hat man Marcel Sobotka noch versprochen, außer jeden Monat das Gehalt zu überweisen? das war nämlich so der Gedanke halt auch irgendwann. Ich finde es auch gut, dass man halt diese Spieler halt an sich bindet. Das sind ja auch irgendwie, die vertreten die Fortuna ja auch und sind Identifikationsfiguren, vielleicht auch manchmal in Fällen, wo halt die Mannschaft neu zusammengestellt worden ist und es fehlt so ein bisschen auf dem Platz an Leuten, an denen man sich halt emotional festmachen kann. Es ist immer gut, wenn man ein paar vertraute Gesichter im Umfeld hat.
Im Verein
halt. Ja, aber klar, es gibt halt irgendwie einen begrenzten Platz und es gibt auch genug Geschichten von Traditionsvereinen, wo halt dann irgendwer den hinterletzten Job noch gemacht hat und gefühlt bei Kaiserslautern war, hat irgendwie jeder alt Kaiserslauterner durfte da mal ran und hat dann den Wagen immer weiter vor die Wand gefahren. Aber ich glaube, soweit, man kann diese Frage stellen, aber vielleicht muss man da auch den handelnden Personen vertrauen, dass man für alle Beteiligten eine gute Lösung finden kann, eine sinnvolle Lösung, von der Verein auch profitiert.
Aber auch die Fortuna ist ja schon an diesem Punkt eigentlich angekommen, wo man halt für Leute, die man an den Verein gebunden hat, irgendwie nicht mehr die richtige Beschäftigung gefunden hat, wie das mit Axel Bellinghausen im letzten Sommer halt der Fall gewesen ist. Und ich weiß nicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei Marcel Sobotka habe ich gar nicht so das Gefühl, dass das jetzt irgendwie schon so eine ausgemachte Sache ist. Es gibt da einen anderen Spieler, wo ich mir eigentlich viel sicherer bin, dass das passieren wird und auch vorher passieren wird, und das ist Rufen Hennings. Trotzdem sind die beiden ja eigentlich dann halt auch schon Spieler aus einer anderen Phase. Und das sind dann halt halt irgendwie dann auch Gedanken für die Zukunft, aber nicht für jetzt. Ich bin auf jeden Fall komplett davon überzeugt, dass halt Botzek der richtige Spieler ist für genau die Aufgabe, die er jetzt in den zwei Jahren halt irgendwie übernehmen wird in der zweiten Mannschaft. Also das kann man sich ja irgendwie viel besser irgendwie nicht casten. Jemand, wo wir uns ja, glaube ich, auch komplett sicher sind, wieso ist der in dem hohen Alter halt irgendwie noch auf dem Niveau, und warum hat der so lange bei Fortuna sich immer durchgesetzt, auch wenn immer gesagt wurde, ja, dieses Jahr muss man vielleicht mal für die Position halt irgendwie jemand Stärkeren holen. So, das ist halt jemand, der einfach ein absoluter Vollprofi ist, der eine Top-Einstellung hat, und das wird er halt an die jungen Spieler weitergeben.
Ja, ich meine das mit Marcel Sobotka auch nicht so, dass es quasi jetzt schon fest ist, also dass er jetzt quasi schon einen Vorvertrag unterschrieben hätte für seinen Platz in der U16 oder so, U15, sondern eher, dass das eventuell auch Teil von Gesprächen halt ist. Also gehen wir mal davon aus, dass es stimmt, dass Marcel Sobotka noch andere Angebote hat und dass es nicht nur einfach cleveres Schachspiel seines Beraters ist, und er eventuell auch noch besser dotierte Angebote hat, dann ist es natürlich für die Fortuna immer ein Argument gegenüber solchen Spielern zu sagen, hey, du warst hier schon so lange, du bist ein fester Bestandteil dieser Mannschaft, wir wollen dich halten. Das wollten ja auch alle und auch aus sportlich guten Gründen. Dann kann es eben in solchen Gesprächen durchaus auch von Vorteil sein, dass man das fallen lässt, dass es Möglichkeiten gibt, bei der Fortuna auch nach Karriereende sich weiter zu engagieren, was ja für diese Spieler gerade in der zweiten Bundesliga, die natürlich irgendwie im Jahr sehr viel Geld verdienen und mehr Geld als wir zusammen, aber die das halt auch nur über 10 Jahre bekommen oder so, vielleicht sogar noch weniger, immer ein Argument ist. Und gerade wenn du Ende 20 bist, denkst du über die Zeit nach, die jetzt kommen wird, eher übers Karriereende. Und so würde ich es eher verstehen. Also es gibt keine festen...
Aber die kriegen ja dann nicht eine Sofortrente auf Lebenszeit, sondern sie kriegen da auch einen Vertrag, der irgendwie an Leistung gebunden ist. Das ist dann natürlich nicht so einfach ist, sich von solchen gestandenen Fortuna-Legenden zu trennen. Das hat man ja phasenweise auch schon gesehen, als Mike Büskens hier mal das Traineramt bekleidet hat. Da hat's ja auch, war es ja auch so schwer, diesen Fehler zuzugeben. Aber ich meine, die kriegen ja tatsächlich nicht eine Sofortrente. Also das muss man ja auch nochmal klar machen. So. Und wenn sie halt einfach die Qualitäten haben im Bereich, dann ist mir das lieber als irgendjemand x-beliebiges, wenn eine ehemalige Fortuna-Legende einfach diesen Job macht und ihn gut macht. Und natürlich ist klar, dass aus dieser gesamten Riege nur einer später mal Fortuna-Chefcoach sein kann. Aber dann wird man dann halt den Besten nehmen.
Und wir wissen ja auch ehrlicherweise auch schon, wer das halt sein wird. Also machen wir uns nichts vor, wenn wir wieder über die Class of 2012 sprechen. Wir wissen, also da gibt es ja schon jemanden, wo die Wahrscheinlichkeit nicht allzu gering ist, dass das vielleicht ja wirklich irgendwann mal passieren wird.
Ja, aber das, was natürlich, du hast recht, Tim, aber es ist natürlich so, wer bewertet das denn, ob die gute Arbeit machen? Und wer bewertet das nach außen hin? Und wer bewertet das ehrlich? Und wenn du so eine Hausmacht hast, auch weil du einen Ruf hast als Spieler, als Ex-Spieler, dann, ich glaube, dann die Chance, dass man in solchen Situationen Fehler macht, oder dass die halt, dass da halt auch ja, sich, dass halt quasi Nebenschauplätze aufgemacht werden, dass halt vielleicht auch gewisse ja, Machtfaktoren im Verein sich zu deren Gunsten verschieben. Das muss jetzt nicht eine große Verschwörung sein, aber es ist halt nicht so einfach, als Aufsichtsrat oder als Vorstand dann ab einem gewissen Zeitpunkt gewisse Leute dann zu entlassen, wenn du das möchtest, ohne selber nicht irgendwie das Kreuzfeuer der Kritik auf dich zu ziehen. Also es ist ja alles total hypothetisch, aber das sind natürlich alles Dinge, die man im Hinterkopf behalten kann. Muss nicht passieren. Ich glaube, wir missgönnen das niemanden von denen, die halt weiter bei der Fortuna sind.
Ja. Nee, auf gar keinen Fall, ne? Also ich glaube, das sind ja gerade eben auch die Spieler, mit denen wir uns wahrscheinlich sogar fast am allermeisten irgendwie identifizieren und die absoluten Helden irgendwie ja für uns irgendwie auch noch sind. Aber es ist ganz genau, wie du sagst, extrem wichtig, da auf jeden Fall so einen Blick drauf zu haben, weil die kennen sich schon irgendwie auch alle untereinander gut und sind unter anderem und werden sicherlich auch immer auch gut füreinander einstehen und das ist schon eine krasse Machtbasis, die da eventuell im Verein erwachsen kann. Ne? Also allein, ich glaube, von den 2012ern sind es ja dann jetzt Rösler, Lamberts, Lang, Eke, Fink und Bozek. So, das ist echt schon mal relativ viel. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt nicht sogar noch gerade jemanden vergesse.
Und die haben alle die private Handynummer von den Journalisten, nicht nur die Diensthandynummer. Weil sie schon so lange in Düsseldorf sind.
Ja, aber sie sind halt eben auch so lange in Düsseldorf, weil das einfach alles hundertprozentige Fortunen sind.
Aber auch nur, und ich glaube, seit der Dunalia auch keine Fluktuation gibt. Ne?
Das ist auch, ja.
Bisschen Weber noch.
Ja, stimmt, den gibt's ja im Grunde genommen auch noch. Richtig.
Und was Bellinghausen jetzt gerade macht, wissen wir auch alle nicht so genau. Ne?
Ja, ja.
War ja mal so Markenbotschafter oder sowas.
Aber was wir möglicherweise nicht ganz auf dem Schirm haben, was wir aber jetzt recherchieren konnten, ist, was macht eigentlich Asani Lukimia gerade? Wisst ihr das? Asani Lukimia ist gerade eine Halbserie vom MSV Duisburg aus der 6. Liga verpflichtet worden und hat insgesamt noch mit 9 Toren zum Landesliga-Aufstieg des MSV Duisburg, des marokkanischen Sportvereins Duisburg, beigetragen. Also herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle.
Okay.
Ja, das hatte ich damit sind wirklich nicht endgültig auf dem Schirm. Im Jahr 2012, also.
Ja, habt ihr denn überhaupt noch Gedanken zu Adam Bozek? Ansonsten würde ich sagen, wir verschieben dann die weitere Lobhudelei auf die nächsten 2 Jahre, wo wir auch immer mal wieder auf die zweite Mannschaft halt schauen werden und werden ihn dann halt genau wie Oliver Fink hier auch Stück für Stück irgendwie verabschieden. Und ja, werden ihn auf jeden Fall auch, glaube ich, in der Zukunft immer noch weiter im Blick haben, wenn er die Knochen in der Regionalliga West von irgendwelchen jungen Talenten und anderen alten Campen bricht. Oder zumindest herausfordernd anspringt. Gut, es hat sich wirklich ja nicht nur wegen dem Bozek Karriereende einiges getan im Fortuna-Kader, wo es aber allerdings Stabilität gibt, und das haben wir ja gerade schon angesprochen, das ist das von, ja, das ist die Position von Marcel Sobotka, der, nachdem da auch lange für gekämpft wurde, auch aus den Reihen der Fortuna-Fans in den sozialen Medien, wer weiß, ob das nicht vielleicht doch eine kleine Rolle gespielt hat, hat er nochmal einen langfristigen Vertrag unterschrieben, und ich glaube, da ist uns allen hier ein ganz großer Stein vom Herzen gefallen.
Ja, wir haben es ja auch schon in der letzten Folge oder der vorletzten Folge besprochen, wie dramatisch die Situation im Mittelfeld wäre, wenn er weggehen würde. Also wie groß die Aufgaben dann auch für die sportlichen Verantwortlichen wären, um diese Lücke zu schließen. Da kann man nur heilfroh sein, dass das eben nicht passieren muss. Auch wenn ich, um jetzt hier schon mal vorzugreifen oder auch einfach das Fass aufzumachen, und Herr Klaus Allofs Einschätzung, dass man jetzt mit der Sobotka-Verlängerung und dem Verbleib im Mittelfeld quasi die Baustellen geschlossen hat und sich bei der Neuverpflichtung auf andere Positionen in der Innen-Außen-Verteidigung konzentrieren kann, nicht ganz übereinstimme.
Also wenn das, was Allofs in diesem Interview unter anderem ja gesagt hat, also wer das nicht gesehen hat, es gibt zumindest auf YouTube, ich weiß nicht, ob das sogar noch auf anderen Kanälen veröffentlicht wurde, es gibt auf YouTube so ein 20-minütiges Interview, wo Klaus Allofs so ein kleines Fazit der Saison zieht auf dem offiziellen Kanal der Fortuna und auch ein paar Einschätzungen jetzt für die kommende Transferperiode gibt. Wenn das stimmt, was er da sagt, nämlich, dass man im Mittelfeld ja dann irgendwie mehr oder weniger durch ist mit den Planungen, dann macht man sich auf jeden Fall da genau die gleiche Baustelle, die man sich letztes Jahr mit der Innenverteidigung gebaut hat, jetzt halt im Mittelfeld auf. Und das wäre ja das absolute Rezept für Desaster und würde, glaube ich, dafür sorgen, ja, dass man da halt dann schon wieder die nächste Saison halt irgendwie auf dem Hinterfuß halt irgendwie beginnt, so dass man da sich echt einfach in eine Bedrulle gibt, die einfach nicht sein muss.
Ich finde ja interessant, also wir können ja mal davon ausgehen, dass Klaus Allofs einfach mehr Ahnung von Fußball hat als wir. Ich glaube, so. Weil erstens, weil wir nicht so viel Ahnung haben und weil er wahrscheinlich in diesem Geschäft schon ein bisschen länger drin ist, das wissen wir, und sich damit intensiver auseinandersetzt. Aber dann finde ich diesen Moment, wenn man das hört, wo man dann denkt, hä? Das stimmt doch nicht. Das ist dann schon so ein Komisch. Also wie kommt das zustande, dass da die Wahrnehmung von uns, die weniger Ahnung haben als er, und ihm so auseinanderbricht? Es kann einfach sein, dass wir falsch liegen, aber ich glaube nicht. Also man hat ja irgendwie gesehen, Sobotka war halt in der Rückrunde halt angeschlagen und dann hat seinen Job halt Edgar Pripp gemacht. Den hat er gut gemacht. Und Edgar Pripp ist aber weg.
Und dazu kommt ja noch, dass man ja eigentlich nur einen Sechser, einen richtigen, kompletten Sechser, also halt diesen Sechser vom Typ voll tätowierter Kroate halt irgendwie hatte mit Adam Bocek. Und da hätte man ja auch eigentlich schon hoffen können, dass man vielleicht irgendwie sogar zwei hat, weil man ja vor der Saison auch davon ausgehen konnte, dass Bocek da nicht allzu viele Spiele irgendwie macht. Und wenn man jetzt halt quasi diese Position, die vorher halt irgendwie schon ein Loch war, wenn man die jetzt halt gar nicht besetzt, bin ich mir echt nicht sicher, ob das halt so gut ist.
Das kommt noch hinzu.
Es sind einfach zwei weggegangen und man war vorher schon...
Ja, dann fehlte trotzdem einer quasi.
Dünn auf dieser... Ja, genau.
Man hat ja wirklich sehr viele so Hybride zwischen Sechser und Achtern, würde ich mal sagen. Ne? Genau. Also wie Sobotka ist so jemand, ja. Tanaka ist so jemand, Piotrowski ist so jemand, Pripp ist so jemand, aber der einzige reine Anker-Sechser, der einzige komplette Stabilitätssechser ist halt eigentlich Bocek gewesen. Und da hatte man vorher eine Unwucht im Kader und die wird jetzt halt nur größer. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nicht auch irgendwie angesprochen hat. Dass man das nicht bewusst hat bei der Fortuna. So, man wird vielleicht weniger Wert auf das Schließen genau dieser Stelle legen, als wir das halt tun. Aber ich glaube schon, dass man das eigentlich noch tun möchte. Weil mich wundert auch immer, dass jetzt Allofs auch nochmal davon gesprochen hat, dass ja auch Tanaka ein klarer Sechser ist. Genauso wie das halt auch Preußer immer getan hat, was mich auch damals immer schon so ein bisschen verwundert hat. Weil ich finde, dass er halt in seiner Aufgabenstellung mit dem Ball ist er ein klarer Sechser. So, das stimmt, das ist genau die Position, die er ausfüllt. Der ist halt so ein Aufbausechser, so ein Connector-Sechser, aber gegen den Ball. Also sehe ich da sowohl von der Positionierung als auch in der Körperlichkeit einfach nicht genug bei Tanaka dafür, dass man halt sagen kann, dass man halt mit ihm und Sobotka in die nächste Saison geht und dann sagt, okay, das sind halt irgendwie unsere Sechser und daneben stellen wir dann halt irgendwie mit Kuba zum Beispiel dann halt irgendwie so einen Kilometerfresser. So, das ist mir dann echt einfach nicht genug in der Absicherung. Ja,
vor allem in dieser zweiten Liga, wo halt dann einfach der 2-Meter-Schrankstürmer sich nur ein bisschen fallen lassen muss, sich aus der Kontrolle der beiden Innenverteidiger, von denen wir nur von einem wissen, dass er den im Griff haben wird, sich fallen lassen muss. Und dann muss da halt ein Sechser sein, der halt diesen 2-Meter-Schrank irgendwie in den Griff kriegt. Und das ist nicht die Rolle, die Ao Tanaka einnimmt. Und auch Marcel Sobotka nicht. Das ist nämlich nur das, was wir immer gesagt haben. Sobotka ist es halt auch nicht.
Gegen schwache Gegner schafft er das halt irgendwie immer mal und macht er auch immer mal gute Spiele, aber halt nicht über 34 Spiele ist er halt eben nicht dieser Spieler. Ne? Und ich glaube, wir erinnern uns da wirklich auch gut an viele Spiele der Saison, wo man eben genau diesen Spieler halt vermisst hat. Und ganz speziell, glaube ich, würde ich da jetzt auch nochmal auf dieses Karlsruhe-Spiel in der Rückrunde halt irgendwie eingehen, wo man halt mit Pripp und Bocek zwar genau diese beiden Spieler halt auf dem Spielfeld gehabt hat, die aber einfach in den letzten 20 Minuten konditionell da nichts mehr zuzusetzen hatten. Und in der Phase ist dann einfach Fortuna komplett zusammengeklappt, eben weil die im Mittelfeld diese Lücke nicht mehr schließen konnten. Und Fortuna wird dann einfach in der nächsten Saison auch diese Lücke halt dann nicht genug schließen können. So, und was halt passiert, wenn man halt gegen diese extrem körperlichen Spieler immer wieder Ao Tanaka in die Zweikämpfe schickt, so, das ist eben auch nicht genug. So, und da habe ich halt, wie eben schon gesagt, extrem große Sorgen.
Also tatsächlich, bis der Transfermarkt im Sommer schließt, bin ich schon etwas weiter im Exil als jetzt. Und es werden bis dahin sehr viele Testspiele plus sehr viele Pflichtspiele gemacht sein. Und ich meine tatsächlich,
bin ich mir auch noch nicht mal sicher, aus diesem einen Interview jetzt heraus, wirklich nur daraus herauszulesen, natürlich ist es nur die einzige Quelle, die man hat, dass sie das auch so machen. Also ich bin tatsächlich eher geneigt, euch zu fragen, was ihr eigentlich bei den Positionen, wo man vielleicht Verstärkungen erwartet, überhaupt für den Sommer für Erwartungshaltungen habt. Also wir erwarten doch tatsächlich nicht, dass der Kader, mit der Fortuna nächste Saison bestehen wird, zum Trainingsauftakt in 2 Wochen zusammen sein wird. Also es wird einen langen Atem brauchen. Und dann wird man ja auch relativ schnell sehen, was dann alles weggebrochen ist. Und selbst wenn da irgendjemand so hanebüchen argumentiert, Tanaka wird das schon machen mit der 6, was wir alle nicht so sehen, dann wird das relativ schnell auffallen und dann muss man halt dann gucken. So, aber
Also es gibt zwei Dinge, die ich dagegen sagen muss. Eine ist halt polemisch unfreundliche: Tim, kämpfst du Fortuna Düsseldorf und weißt, was da schiefgehen kann? Und das zweite ist halt, ja, du hast halt recht, natürlich kann das so sein, aber ich finde es schon bemerkenswert, wenn der Sportvorstand das halt so explizit sagt.
Ja.
Damit können wir arbeiten und das fand ich eher so beunruhigend. Ich will nicht sagen, dass man das nicht...
Genau.
Dass aber ich finde, es einen Prozess geben kann, der dann halt hinführen kann. Aber erstmal finde ich das beunruhigend. Das ist eine Analyse, die ich nicht teile.
Genau. Und wir wissen ja auch, wie wichtig ein guter Saisonstart ist. So, ne? Und es ist halt, und gerade in der nächsten Saison, wo ja dann irgendwie auch, glaube ich, schon quasi Anfang November ja quasi die Hinrunde schon vorbei ist, wird es vielleicht irgendwie nochmal wichtiger sein. Also die nächste Saison wird ja sowieso noch viel stärker als sonst halt irgendwie zweigeteilt sein. Das sind ja eigentlich fast wie 2 Saisons, die man spielt. Und was es halt bedeutet, wenn man halt große Lücken im Kader hat, am Anfang einer Saison, das haben wir in der letzten Saison und auch in der vorletzten Saison haben wir das extrem krass gesehen. Und wir haben es zum Beispiel auch gesehen um da jetzt schon mal wieder den kleinen Bogen zu spannen, vor der Düsseldorfer Erstligasaison 2012, 2013, als man auch erst aus welchen Gründen auch immer extrem spät damit anfangen konnte, einen Kader für die erste Liga zusammenzustellen. Und da auch dann extrem viele Fehler gemacht hat, weil einfach viele Spieler schon vom Markt waren. Und auch davon hat man sich letztendlich halt irgendwie nicht mehr erholen können. Du hast auf der anderen Seite trotzdem komplett recht, dass man halt irgendwie sagen kann, das ist natürlich jetzt einfach erstmal nur eine Ansprache von Klaus Allofs an die Öffentlichkeit, an die Fans und so weiter. Das muss intern so nicht gesehen werden, das ist völlig klar. Das ist ja erstmal nur eine bewusst gewählte Kommunikation vom Verein nach außen. Aber also das muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten. Das merkt man ja, glaube ich, auch zum Beispiel daran, was er halt zum Thema Nana Ampoma sagt, ne, wo er sagt, gut, je nachdem, wie es läuft, muss man auch gucken, ob nicht irgendwie Tune ihn doch irgendwie gebrauchen kann. So, das ist natürlich irgendwie auch nur Verhandlungstaktik, ist schon klar. Aber es ist zumindest bemerkenswert und man muss darauf hinweisen, weil nur das sind eben die Brocken, mit denen wir halt irgendwie arbeiten können.
Ja, und ist das, okay. Ja. Aber darauf hingewiesen habt ihr. Ich habe euch nur in eurer Fahrt mal so reingegrätscht, weil ich gerne in unserer Saisonvorschausfolge eine Viertelstunde jetzt dafür reservieren würde, die fehlende 6, und nicht jetzt schon in den Panikbutton drücken wollte.
So. Nee, Panikbutton nicht. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Ao Tanaka als defensiver Mittelfeldspieler, zentraler Mittelfeldspieler, die japanische Nationalmannschaft in Katar bis ins Halbfinale führen wird, wo er halt immer 90-Minuten-Spiele macht, dann völlig überspielt zurückkommt und dann einer von 2 6 defensiven Mittelfeldspielern noch ist, die wir haben. Aber egal.
Nee, aber da ist doch dann auch eine Transferperiode. Also im Winter schlägt Fortuna immer zu.
Ja, warum macht man das? Weil man halt jeden Sommer verletzlich wieder versagt so und einfach da nicht schnell genug ist. Und da kommt das, glaube ich, auch so ein bisschen mit dem Panikbutton her. Also wenn ich mir anschaue, andere Mannschaften haben jetzt halt eben schon viele Spieler verpflichtet und halt eben, glaube ich, aus einem Segment, bei dem Fortuna halt nicht schaut, so, sondern irgendwie bei den kleineren Mannschaften aus der 2. Liga und bei den Mannschaften aus der 3. Liga die ablösenfreien Spieler geholt. Also Paderborn hat schon 4 Spieler verpflichtet, die ich mir alle bei der Fortuna gewünscht hätte. Hannover hat schon von kleineren Mannschaften.
Hannover würde ich aber trotzdem viele rausrechnen. Ja, aber die machen gerade so richtig den Geldhahn auf.
Ja, gut, aber trotzdem holen die halt ablösefreie Spieler mit. Also es ist auf jeden Fall möglich, ablösefreie Spieler halt zu holen. Und da muss man halt dann irgendwie nicht wieder in der Ehrendivisie schauen, sondern man kann halt auch in der dritten Liga schauen. So. Und gerade wenn es halt um so Sachen wie Kaderbreite geht, würde ich mir da einfach bei der Fortuna wünschen, dass man da einfach mal 2-3 Leute halt früh, und man kann diese Leute halt eben auch früh holen. Und dann hat man die nämlich auch zum Trainingsstart beisammen und das macht dann eben halt auch was aus. Auch wenn die Spieler halt vielleicht dann teilweise nicht die ganz große Qualität haben, sind die halt einfach dann von Anfang an da und man muss nicht bis zum 31. August irgendwie versuchen, noch 3 wichtige Löcher zu schließen.
Apropos nicht ganz große Qualität, der offensive Mittelfeldspieler, von dem Klaus Allofs kurz gesprochen hat, der hat die nicht. Hat er quasi ja in dem Interview auch schon angedeutet. Egal, wer der jetzt kommt, ist eigentlich der oberste Regal, sondern irgendwas darunter. Fand ich einen schönen Moment in dem Interview. Aber ja,
wenn ja, ich mir noch... Also ich glaube eigentlich fast, dieses Allofs-Zitat sagt halt viel mehr über die Fortuna und über Klaus Allofs als über den vermeintlich nicht so qualitativ hochwertigen Zehner, den man da angeblich noch verpflichten möchte. Weil das ich höre mir das halt an, wie er das sagt und kriege halt sofort irgendwie wieder ganz starke Bauchschmerzen, weil das einfach so danach wieder klingt, dass die Fortuna einfach immer in Segmenten schaut, die eigentlich zu hoch für sie sind. Also dass man halt wieder schaut, wo kann man den nächsten Felix Klaus, wo kann man den nächsten Daniel Ginczek, wo kann man den nächsten Gavori irgendwie herverpflichten und halt nicht einfach mal überlegt, okay, wir sind halt ein Zweitligist und wenn es einfach um Kaderbreite geht, muss es nicht irgendwie immer das hochpreisige Regal sein. Und ich habe einfach immer das Gefühl, die Fortuna ist einfach den ganzen April, den Mai, den Juni und den Juli damit beschäftigt, zu verstehen, die Spieler, die wir jetzt das ganze Jahr über gescoutet haben, kriegen wir vielleicht nicht, weil die sind zu teuer. Und dann holt man die halt erst im Winter wieder.
Für ganz viel Geld.
Ja, ich glaube, das Jordy Device-Innenverteidiger-Thema können wir kurz machen. Wir wollen alle Jordy Device oder eben einen adäquaten linksfüßigen Innenverteidiger. Wäre cool. Wenn man den nicht bekommt, Jordy Device, hat man wahrscheinlich wieder ein Problem.
Weil es ja Option 1, 2 und 3. Und ich weiß nicht, ob danach halt noch andere Optionen auf dem Zettel stehen.
Genau, und das ist halt das Problem, ja, wann wird man, wenn man ihn nicht bekommen kann, realisieren, dass man ihn nicht bekommt und sich um eine Option B kümmern. Bitte nicht wieder denselben Fehler machen wie letztes Jahr, bitte.
Aber da hoffen wir einfach mal das Beste.
Genau, da hoffen wir das Beste, genau wie bei Links- und Rechtsverteidiger. Da gerüchtet ja die Küche ganz gewaltig Richtung HSV, was Rechtsverteidiger angeht. Mhm. Linksverteidiger, eine Alternative zu Gavori. Und Felix Klaus könnte deswegen nochmal wichtig werden nächste Saison, weil man auf den Außenstürmerpositionen links dringend was machen muss und rechts halt mit dem Abgang, dem zu erwartenden Abgang von Karl Ignarei, ja erst recht.
Ja, auch da finde ich spannend, dass da jetzt irgendwie noch nichts passiert ist. Ich dachte eigentlich, dass bei so einem Spieler vom Typus von Karl Ignarei, dass da irgendwie relativ schnell zum Ende der Saison halt irgendwie schon irgendwie was passiert. Ich gehe jetzt mal irgendwie davon aus, dass wahrscheinlich dann, sobald da jetzt die Spieler alle aus ihrem Urlaub kommen. Also ich glaube, ne, man kann ja dann irgendwie davon ausgehen, dass da jetzt alle gerade ihre 2-3 Wochen auf irgendwelchen Mittelmeerinseln oder wo auch immer irgendwie verbringen, dass dann wahrscheinlich danach dann halt irgendwie was kommen wird. Und trotzdem muss ich sagen, dass mich das überrascht hat, dass es da nicht irgendwie schon viel schneller irgendwie jetzt eine Nachricht gab, dass er aber letztendlich dann vielleicht sogar nicht die Angebote bekommt, die er sich vorgestellt hat und dann eventuell sogar noch ein Jahr bei der Fortuna bleibt. Da gehen wir aber auch alle nicht von aus, oder?
Ich weiß halt nicht, was zum Beispiel bei Mannschaften, die für ihn interessant, die ihn interessant finden, so Erstligamannschaften in der oberen Hälfte vielleicht, so Faktoren wie internationales Geschäft sind, also wo man vielleicht irgendwie eine Quali-Runde in irgendeiner Liga, Conference League überstehen muss, um dann halt noch ein bisschen Kohle freizukriegen, um dann halt Karl Ignarei dann zu kaufen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Berater von Ignarei halt sowas im Hinterkopf haben, dass es halt irgendwie internationale Qualifikationsrunden gibt, Mannschaften gibt, die irgendwann wissen, ob sie noch irgendwo mehr Gelder zur Verfügung haben, um dann eventuell noch mehr Handgeld, Ablöse oder vor allem Gehaltszahlungen für ihn zu machen. Also ich bin mir nicht sicher, ob sowas so schnell gehen muss, aber es wäre für die Fortuna natürlich besser, weil sie dann halt Klarheit hat und finanziell und auch im Kader planen kann.
Ich glaube tatsächlich, wenn Ignarei bleibt, dann werden wir auf links in der vordersten Reihe auch nicht mehr viel erleben.
Nee. Und das würde wahrscheinlich auch heißen, dass man weniger Chancen hat, Jordi de Weijs zu verpflichten, ne? Weil ich glaube, das Geld, was man da über Narei einlegen würde, einnehmen würde, würde man wahrscheinlich dann ja irgendwie auch auf verschiedene Positionen verteilen. Aber zum Beispiel würde man damit ja wahrscheinlich auch versuchen, irgendwie dieses Paket de Weijs stemmen zu können. Aber wie halt auch schon angedeutet, auch da wollen wir auf gar keinen Fall jetzt schon den Panikknopf drücken. Aber genau wie im zentralen Mittelfeld muss halt auch, selbst wenn Narei bleibt, halt auf den Außenpositionen noch was passieren. Weil ja, die weiteren Optionen sind, glaube ich, dann nur Klaus und Peterson.
Ja, und Joa und Ampomar.
Ja, das Ding ist halt einfach, so ein Spieler wie Nana Ampomar in der Idealvorstellung von Nana Ampomar, genauso einen bräuchte man. So einen schnellen Typen, der halt über außen kommt, nur halt nicht Nana Ampomar.
Aber man sollte sich nicht darauf verlassen, dass der gute Daniel Thune das schon hinkriegt mit
Nana Ampomar. Nee, mit Nana Ampomar hast du auf gar keinen Fall geplant. Nee. Das ist
klar. Also ich denke auch, also es wäre natürlich irgendwie nett, wenn das jetzt irgendwie doch noch funktionieren würde, wobei es dann irgendwie auch bitter wäre, nach irgendwie all dieser ganzen Zeit. Also ich finde, von dem, wie er halt ganz am Anfang ausgesehen hat, schon irgendwie ein super spannender Spieler. Aber der hat jetzt 3 Jahre mehr oder weniger gar keinen Profifußball gespielt, aus welchen Bedingungen oder aus welchen Gründen auch immer. Da wird man halt irgendwie versuchen, sich zusammenzusetzen und da irgendwie eine Lösung zu finden, mit der alle Parteien halt irgendwie ganz gut zurechtkommen. Und ich denke, der wird früher oder später, wahrscheinlich eher leider später in diesem Sommer, halt irgendwie einen neuen Verein finden. Und dann wird die
Vielleicht
hoffen, dass man damit relativ wenig Verlust rausgeht.
Vielleicht bringt ja auch David Kownacki noch ein bisschen Geld in die Kasse. Ich gehe nicht davon aus, dass man mit ihm groß plant.
Ja, ich glaube, das ist fast ähnlich. Also auch da hat Alofs ja auch gesagt, dass er, dass es da zumindest jetzt gerade von Lech Posen, von seinem Verein, die ersten Anwandlungen gibt, dass man würde, inwiefern das für den Verein halt irgendwie darstellbar ist, dass man ihn da von der Fortuna losbekommt. Steht auch irgendwie auf einem anderen Blatt. Da würde wahrscheinlich die Fortuna sich auch wünschen, dass es noch irgendwie einen etwas solventeren Interessenten halt irgendwie gibt. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich auch schwierig. Und genau wie bei Ampomar, da noch viel, viel stärker muss die Fortuna am Ende mit einem ganz, ganz großen Minusgeschäft halt irgendwie rausgehen. Und muss man halt hoffen, dass dieses Minus so klein wie möglich sein wird. Ja, es kommt ja noch ein weiterer Leihspieler jetzt im Sommer erstmal zurück, das ist Jamil Siebert. Der hat bei Viktoria Köln eine sehr gute Rolle gespielt. Allerdings jetzt auch noch nicht so überragend, dass man mit ihm für die nächste Saison zwingend plant, sondern da sind die Überlegungen ja wohl, dass man ihn auch erstmal noch mal gerne ausleihen würde, am liebsten in den Aufstiegskampf der dritten Liga, ihn da nochmal einen weiteren Schritt irgendwie gehen zu lassen. Es gibt, glaube ich, auch den ein oder anderen Zweitligist, die da mal angefragt haben. Auch das wäre irgendwie eine ganz spannende Option. Aber vielleicht möchte man dann irgendwie Siebert, nachdem er jetzt ja in seiner Zeit als Profi sehr viel Abstiegskampf mitbekommen hat, irgendwie dann auch mal diesem Aufstiegskampf irgendwie aussetzen. Finde ich auf jeden Fall irgendwie auch eine, glaube ich, erstmal auch nochmal die bessere Lösung, ihn da halt vielleicht irgendwie nochmal reifen zu lassen.
Aber wenn man ihn jetzt ein Jahr ausleiht, dann muss man ihn ja vorbereiten auf den Abstiegskampf in der Bundesliga.
Ja, da ist er ja schon. Also den Abstiegskampf hat er jetzt ja schon genug gemacht. Und das muss man dann halt irgendwie. Das sind dann Probleme von 2023. Das sind
sogenannte First League Problems.
Genau, die sind's. Ein weiteres Problem von 2023 wird dasjenige sein, dass man sich überlegen muss, was man mit Niklas Szybnowski macht. Der ist ja auch noch ausgeliehen, allerdings ja auch noch für die ganze nächste Saison. Der kommt also nicht zurück. Und ich glaube, das sind dann eben auch alle Leiden, die Fortuna diese Saison noch aktiv laufen hatte.
Sonst im Sturm, ich meine, da muss Fortuna halt auch drauf hoffen, dass Hennings halt weiterhin Uwe Hennings ist und Ginczek halt nicht die ganze Zeit verletzt, weil sonst hat man ja auch nicht so viele Leute.
Ja, da würde ich jetzt Ioa noch nehmen als Ersatz.
Und ja. Ich glaube, das erste Tor wir gar nicht gewürdigt haben.
Jetzt. Das ist sehr richtig. Das ist
herzlichen sehr richtig. Glückwunsch, Emma.
War ein sehr gutes Tor.
Also auch da würde ich jetzt ähnlich wie ähnlich wie bei Felix Klaus, wie habe ich es eben genannt oder wie hast du es dann auch genannt, Tim, würde ich mir da jetzt die Argumentation herbeireden wollen bei Emma Ioa, dass dieses erste Tor, das er für die Fortuna endlich nach all dieser Zeit halt erzielt hat, dass ihm das halt einen Auftrieb gibt. So, und dass er jetzt als ein ganz anderer Spieler in die Vorbereitung halt geht und den Kopf einfach irgendwie freier hat und dass es dann da echt von Anfang an läuft. Also auch da kann man ja Punkte für diese Argumentation finden. Was hat der für eine scheiß Seuchenzeit jetzt halt hier gehabt, seit er nach seinen 3 Jahren Laie in den Untiefen des deutschen Fußballs halt zurückgekommen ist. Also das ist schon auch nachvollziehbar, dass es jetzt eventuell für ihn irgendwie mal jetzt in nächster Zeit besser läuft.
Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass irgendein Lokalblatt aus Düsseldorf neulich schrieb, dass man auch darauf hofft, dass Daniel Thun ein Pettersson-Flüsterer ist und ihn auch nochmal auf ein neues Level hebt.
Ich glaube, Pettersson kennen wir, wissen, was man von ihm bekommt und es ist okay, dass er im Kader ist. Es ist, glaube ich, nicht schlecht, dass er im Kader ist, aber man sollte die linke Seite nicht auf seinen Schultern bauen.
Ja, also absolut. Ich hatte mir ja für diese Saison sehr viel von Christopher Pettersson erhofft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mich nicht mehr an die Saison davor erinnern, da habe ich ihn anscheinend stark auf dem aufsteigenden Ast gesehen.
Ja, also ich denke bei Pettersson auf jeden Fall, er wird eine bessere Saison spielen als die vergangene. So, und darauf können wir uns jedenfalls freuen.
Das glaube ich, das ist eine Wette, die gehe ich ein.
Okay, ich bin sehr gespannt. Wir können die Wette schieben wir, glaube ich, in die Saisonvorschau-Folge, aber das können wir uns jetzt auch schon mal notieren, dass Jan, du und ich eine Christopher Pettersson-Wette starten. Finde ich spannend.
Ein Plus-Minus. Ich finde das als Bonusfrage super für unser Tippspiel.
Spielt ja eine bessere Saison.
Pettersson mehr Scorer-Punkte sammeln als in der Vorsaison.
Okay, Scorer-Punkte und Plus-Minus.
Also, die Statistik. Ich möchte ja vor allen Dingen es Expected Scorer-Punkte einfließen lassen, damit es eine etwas fortschrittlichere Metrik ist. Ja, okay. Was müssen wir noch ansprechen? Was hat sich im Kader noch getan? Wir haben es eben leicht angedeutet. Edgar Pripp, das war, glaube ich, während unserer letzten Folge noch nicht klar, wird den Verein auch verlassen. Und ich glaube, die Art und Weise und der Zeitpunkt kam dann schon irgendwie etwas überraschend, weil der, glaube ich, auch am Anfang, also weil, glaube ich, das relativ kurzfristig entschieden wurde, dass er halt irgendwie nicht mehr, dass man sich da irgendwie anscheinend dann nicht mehr zusammensetzt und versucht, noch eine Lösung zu finden.
Und korrigiert mich, aber ich hatte das Gefühl, Daniel Thun hätte den auch vielleicht gerne behalten wollen.
Hat er sogar gesagt, glaube ich.
Ne?
Ja, also ja, das hat so mit genau. Sicherheit viel damit zu tun, dass das alles irgendwie so seltsam gewirkt hat, dass da sicherlich halt vor allen Dingen Klaus Allofs, aber insgesamt die sportliche Führung wohl entschieden hat, dass es mit Pripp nicht weitergeht und ja, Daniel Thun sich eben, genau wie du sagst, halt gewünscht hätte, dass man ihm da vielleicht nochmal einen Jahresvertrag gibt, was ich auch verstehen kann, weil gerade in der Thun-Zeit ist er hier eben auch eine absolute Bank gewesen. Also hat er jetzt nicht überragt, aber war halt ein absoluter Eckstein, Baustein quasi dafür, dass man halt irgendwie dann Stabilität reinbekommen hat die letzten Wochen.
Ja, hat auch eine ganz gute Zweikampfquote und so gehabt. Also besser als die anderen zentralen Mittelfeldspieler.
Ja, also von daher immerhin irgendwie noch ein versöhnliches Ende dieser Zeit, dieser Ehe, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als Edgar Pripp hier unterschrieben hat, haben sich beide Parteien von der jeweils anderen Partei jeweils mehr erhofft. Also sowohl die Fortuna von Daniel Pripp als auch Daniel Pripp von der Fortuna.
Edgar. Eddie.
Gott, ja, Edgar Pripp.
Das ist schon auch so ein Running Gag bei dir.
Vornamen, ey, ganz ehrlich. Schwierig, schwieriges
Thema. Thomas Kastenmeier und so.
Ja, gut, dass du ihn ansprichst.
Genau, da gibt es.
Den habe ich nämlich jetzt hier als nächstes auf dem Zettel stehen, die Torwartposition. Da haben wir uns ja auch, glaube ich, alle erwartet, dass man da einen etwas tieferen Schnitt halt irgendwie bekommt, dass man da vielleicht irgendwie auch neue Wege geht, dass man Kastenmeier einen Konkurrenten halt hinstellt, der ihn um die Nummer 1 herausfordert. Allerdings hat sich dann vielleicht auch, nachdem er dann ja auch durchaus in der Saison einige Schwächen gezeigt hat, gerade dadurch, wie halt hier die letzten Spiele oder das letzte Saisondrittel gelaufen ist, für ihn Kastenmeier auch das vielleicht letztendlich verdient, dass er halt eigentlich auch wieder als klare Nummer 1 in die nächste Saison reingeht. Und man hat auch sehr überraschend sich dann am Ende der Saison nochmal entschieden, ein weiteres Jahr mit Raphael Wolf als verlässliche Nummer 2 zu verlängern.
Ja, und glaube ich auch, so wie ich das mitbekommen habe, nicht nur als verlässliche Nummer 2, sondern auch als jemand, der kein Problem damit hätte, wenn jetzt Gorka die Nummer 2 wäre, die irgendwann Kastenmeier angreift. Also es wurde ja sehr hervorgehoben, wie gut der sich da verhalten hat in diesem sportlichen Wettkampf, also so um das Tor und wie gut er es aufgefasst hat, dass er eben nicht die Nummer 1 ist. Und ich glaube, also ich konnte die Entscheidung im Endeffekt total gut nachvollziehen, weil du so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe schlägst. Du setzt da jetzt nicht jemanden hin, der Kastenmeier herausfordert, der dann gleichzeitig aber Gorka für immer blockiert. Hast halt trotzdem eine relativ sichere Bank und Kastenmeier trotz seiner Fehler ist schon auch, glaube ich, ein guter Zweitligatorwart. So, da ist es.
Ja, vor allen Dingen eben als Torspieler, ne? Also ja, als irgendwie derjenige, der halt. Ja. Genau. Und ich habe irgendwie auch nochmal gemerkt, als diese Entscheidung verkündet wurde, so ein bisschen dann, habe ich dann ein bisschen gebraucht, um mir zu überlegen, was ich eigentlich darüber denke, wie sehr ich eigentlich ein gebranntes Kind bin bei der Fortuna irgendwie mit Torwarttalenten, weil ich irgendwie in meinem Kopf, auch durch diese lange Verletzung, die Gorka jetzt hatte, irgendwie schon fast wieder damit abgeschlossen hat, dass er überhaupt irgendwie nochmal irgendwie dieses Level erreichen kann, was man sich ja irgendwie eigentlich bei der Fortuna von ihm gewünscht oder erhofft hat oder vorstellt. Einfach, weil das jetzt halt bei so vielen schon passiert ist, ne? Also, dass man dann einfach irgendwie Leute zu, ja, ob man sie dann zu früh abgegeben hat oder ob sie so viele von Verletzungen irgendwie aus dem Takt gebracht haben, wie es bei Tim Wiesner der Fall war, dem ja anscheinend auch eine relativ große Karriere irgendwie verwehrt geblieben ist. Und bei Gorka war es jetzt ja auch ein bisschen so, dass irgendwie eigentlich dann eine lange Verletzung kam, gerade als man dachte, okay, jetzt muss man irgendwie mal gucken, jetzt stößt er so langsam irgendwie bei den Profis rein und da sieht man, glaube ich, dann irgendwie auch, dass diese Verlängerung von Wolf einfach ein starkes Statement drin ist, dass man bei der Fortuna langfristig halt Gorka extrem viel zutraut und dass man ihn eben nicht blockieren will, genau wie du sagst, Moritz, und das hätte man eben gemacht, wenn man da jetzt nochmal einen ebenbürtigen Konkurrenten für Kastenmeier dazugeholt hätte. Auch wenn das natürlich dafür sorgt, dass wir, glaube ich, genau wie wir es hier die letzten zwei Jahre auch eigentlich immer gehabt haben, wir werden in der Saison wieder eine oder zwei Phasen geben, wo wir sagen werden, verdammt, die Fortuna hätte doch auf der Torwartposition was machen sollen, wenn Kastenmeier wieder diese Phase hat, wo er mal wieder ein, zwei auch Böcke drin hat, weil ich vermute, die Böcke wird er halt drin haben, also die wird er natürlich drin haben und der wird eben auch wieder eine Phase haben, wo die halt spielentscheidend sind.
Nee. Die Phase wird es geben, aber wir sollten nicht den Fehler machen, dann zu sagen, man hätte doch jemanden holen sollen, weil wir würden noch alles holen. Also du brauchst ja momentan wieder in jeder Position, also das ist immer das Leichteste. Ich finde, dass die Torwartposition, so wie sie jetzt ist, erstmal vom Kader her, wir haben andere Baustellen, die ist erstmal gut besetzt und man sollte halt erstmal gucken, dass man die anderen Baustellen, die wir jetzt schon angesprochen haben, löst. Wenn man dann am Ende es sich wieder leicht macht und sagt, boah, wir hätten auch noch einen Torwart holen müssen, klar, kann man immer machen. Aber ich finde das vollkommen in Ordnung, so wie es jetzt gelaufen ist, dass man sich mit seinem Scouting-Power auf andere Baustellen stürzen kann.
Ja, ich sage halt nur, dass wir halt jeweils die letzten zwei Jahre genau diese Diskussion halt irgendwie am 11. Spieltag irgendwie geführt haben, ne? Und ich sehe es halt schon kommen.
Ja, die führen wir, wenn auch vor allem, wenn es tatsächlich darum gehen sollte, dass Fortuna irgendwie in den Aufstiegskampf eingreift, weil in Erstligareif sehe ich da keinen Keeper. Aber das ist ja auch egal. Wir spielen nächstes Jahr zweite Bundesliga und die zweite Bundesliga ist jetzt auch ein bisschen neu besetzt worden. Wie geht's euch denn mit dieser Besetzung? Kommen da irgendwie so große Gefühle auf, wenn man an ein Freitagabendspiel am Betzenberg denkt?
Ja, ich finde Kaiserslautern schon ganz cool.
Ja.
Und war ich auch noch nie. Oben runter führt und Bielefeld, das habe ich richtig in Erinnerung, nicht wahr?
Ja.
Ich meine, die Landkarte der zweiten Liga ist keine, die dem Westen entgegenkommt, sondern man muss immer weit fahren, um irgendwo, also da ist Bielefeld noch am nächsten dran fast schon, zu fahren. Aber klar, man hat halt irgendwie die beiden Dickschiffe Bremen und Schalke verloren, aber das erahnte man ja schon vor der Saison so ein bisschen. Deshalb, der HSV ist wieder dabei, ist gut, dann können wir Christian wieder einladen. Das freut uns. Christian vielleicht weniger, aber vielleicht kriegen wir dieses Jahr die Tour nach Sandhausen mal hin. Das ist ja, etwas, was in der To-Do-Liste relativ weit oben steht.
Ja. John Zimmer und Marlon Ritter kommen nach Düsseldorf.
Und Boris Tomjak, also darf man auch nicht vergessen, der hat bis zum letzten Jahr war der auch noch Innenverteidiger in der zweiten Mannschaft und war jetzt einer der besten Innenverteidiger in der dritten Liga. Also den kann man auch auf jeden Fall immer nochmal einen kleinen sehnsüchtigen Blick zurückwerfen, auch wenn der auch, glaube ich, damals in der zweiten Mannschaft bei der Fortuna jetzt auch nicht so komplett die Bäume ausgerissen hat. Aber da haben die Lautern auf jeden Fall ein ziemlich gutes Händchen gehabt.
Ja.
Ja, allgemein finde ich es eigentlich auch, glaube ich, ganz angenehm, fast schon, dass halt Bremen und Schalke irgendwie weg sind, weil ich fand, dass sich so diese Berichterstattung in der Liga schon extrem auf die fokussiert hat und diese ganz krasse Unwucht irgendwie zwischen erster und zweiter Liga, was die Attraktivität angeht, irgendwie war das auch nicht so. Also ich finde es irgendwie auch fast ein bisschen angenehmer, dass es nächste Saison wieder so eine normale, in Anführungsstrichen, Zweitligasaison halt irgendwie werden wird. Mit Fürth und Bielefeld kommen da genau die richtigen Mannschaften für runter. Und die Aufsteiger mit Lautern und mit Magdeburg finde ich halt auch extrem klasse. Also auch gerade Magdeburg finde ich... Braunschweig auch noch, richtig. Also das sind ja alles, das ist schon auch einfach genau alles, wie man irgendwie eine zweite Liga haben will. Genau wie Janis sagt, es fehlen eigentlich nur noch irgendwie so ein oder zwei Vereine aus dem etwas näheren NRW-Raum irgendwie, aber es ist auch eine extrem offene zweite Liga, oder? Also ich meine, ich kann mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, dass Fürth und Bielefeld direkt wieder hochgehen, so die Mannschaften, wenn die nicht komplett die riesigen finanziellen Reserven haben, strugglen ja immer so ein bisschen, sich dann da wieder so einzugrooven in der zweiten Liga. Und dann ist es ja irgendwie, also dann kann es ja irgendwie fast jeder wieder schaffen.
Ja, aber das ist das Gefährliche, was ich am Anfang unserer Folge gesagt habe, von wegen Erwartungshaltung. Ich glaube, durch das Teilnehmerfeld der nächsten Zweitligasaison wird die Erwartungshaltung in Düsseldorf irgendwann ins Unermessliche steigen. Da muss man wirklich ganz vorsichtig sein. Was ich noch sagen wollte zum Teilnehmerfeld der nächsten zweiten Liga, ich meine, das wäre dann halt ein klar gesetzter Aufstiegsfavorit gewesen, aber mir blutet natürlich ein bisschen das Herz, dass es die Hertha nicht doch getroffen hat und wir auf jeden Fall einen safen Auswärts-Mob hier in Berlin gehabt hätten mit richtig viel Spaß und Trubel und Heiterkeit. Aber was ja nicht ist, es kann ja noch werden. Man kann ja auch irgendwie im Jahr drauf möglicherweise mal wieder gegen Berlin spielen. Dieses Jahr müsste, um in Berlin zu spielen, tatsächlich jetzt erstmal Viktoria Berlin die erste Pokalrunde überstehen. Denn die Lostrommel wollte es so, dass wir jetzt als erstes mal gegen einen anderen Traditionsverein, ich glaube, der gerade auch den Aufstieg um eine Liga geschafft hat, allerdings noch nicht wieder an der dritten Liga oder ähnliches anklopft, sondern gerade mal in die vierte Liga, glaube ich, aufgestiegen ist, sind die Kickers Offenbach. Und da hat man in der Saison vor 10 Jahren auch schon mal die Segel streichen sollen. Also das muss Warnung genug sein.
Wie könnte es anders sein? Natürlich, vor 10 Jahren, natürlich reden wir wieder über 2012. Auch an dieses Spiel kann ich mich irgendwie noch, schon auch noch relativ gut erinnern, weil, ja, so dieses typische im Dezember bei einem unterklassigen Gegner halt irgendwie das Achtelfinale vergeigen, das sind immer Momente, die sich tief bei mir eingraben. Und das war auf jeden Fall auch echt ein absolut furchtbares Spiel. Und ich glaube, man kann echt nur hoffen, dass es dieses Mal irgendwie ein bisschen besser läuft und dass die Fortuna das ein bisschen ernsthafter angeht.
Eine Sache zum Aufstieg. Ich glaube, da habe ich richtig in Erinnerung, nicht zum Aufstieg, zur ersten Pokalrunde. Ich habe richtig eine Erinnerung, es war nicht der VfB Oldenburg, es war der kleinere Oldenburger Verein, bei dem wir die erste Pokalrunde spielen durften. Und ich glaube, Tim Kempermann
war auch nicht so der große Fan des großen Oldenburger Vereins, richtig?
Nee, es gibt eine, es gibt eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Vereinen. Aber ja, um das mal
einzufangen. Der Traditionsverein aus Oldenburg, der steigt ja jetzt auch gerade wieder auf, aber das war ja gar nicht der, gegen den wir die erste Runde gewonnen haben. Stimmt.
Aber Offenbach spielt, glaube ich, souverän in der Regionalliga Südwest seit einigen Jahren.
Okay.
Also ein Viertligaverein. Und das Stadion im Biberer Berg, ich war vor 3 Jahren da. Das ist sehr neu. Das ist halt so ein neues Stadion, wo halt schon irgendwie sinnlos viel Geld reingesteckt worden ist, weil es ein Regionalliga- und Drittligaverein ist. Aber es ist schon irgendwie ganz nett. Also es ist relativ eng. Die Gegengerade ist Stehplatz. Also es gibt die Haupttribüne mit VIP-Bereich und dann, die Stehplatz ist auf der Gegengerade. Ist irgendwie eng, ist irgendwie, kann man schon machen. Als ich da war, es war gegen Wormatia Worms, ein Reminiszenzspiel an meine alten 90er-Jahre Bundesliga-Manager-Professional-Manager-Jahre am 486er, wo Wormatia Worms und Schweinfurt irgendwie man nehmen konnte und eben auch Kickers Offenbach. Und ich stand im Block und wir haben in der Halbzeit diesen Block gewechselt, weil irgendwie 3 Stufen vor uns nicht nur ein fetter Nazi stand, sondern der hat auch noch alle um ihn herum stehenden mit Handschlag begrüßt. Und danach in der Halbzeit hat er auch noch die anderen begrüßt. Also irgendwie wir wussten es nicht besser, haben wir sehr, sehr ungünstig gestanden. Es waren auch nicht so viele Zuschauer da. Das war schon sehr eindeutig zu sehen, dass der Mensch da gut vernetzt ist in diesem Bereich. Aber das Stadion an sich ist ganz nett.
Aha, ja. Also ist jetzt keine absolute Empfehlung hinzufahren.
Also es war so eine gemischte Erfahrung. Wir sind halt einfach in einen anderen Block gegangen. So.
Wenn, dann kann man wahrscheinlich empfehlen, in einem 5000 Mann starken Auswärtsblock, Auswärtsmob irgendwie hinzufahren. Das sollte ja eigentlich auch gar kein Problem sein, so Ende Juli, Anfang August.
Ist nicht so groß. 20.000 passen, glaube ich, rein. Ah, also, ja. Und Wormatia Worms hat den Gästeblock auch nicht, also ganz knapp nicht ausgefüllt.
Ja, man darf gespannt sein, ob die Fortuna das dann in der ersten DFB-Pokalrunde schafft, den Auswärtsblock zu füllen. Also da werden sich auf jeden Fall einige auf den Weg machen.
Die Anfahrt ist nicht so lang, wenn man Intercity, ECE fährt, dann fährt man bis Frankfurt und dann um der S-Bahn. Ja, das geht.
Ich wollte noch zu Hertha sagen, ich habe da natürlich auch viel drüber nachgedacht und in Alter, also natürlich fand es auch traurig und hatte auch diese Gedanken, dass es wahrscheinlich besser ist, wenn das dicke Schiff nicht da ist, wobei man der Hertha auch zutrauen könnte, dass sie sich einfach so zerfleischt nach einem Abstieg, dass da auch einfach gar nichts mehr läuft.
Ja, auf jeden Fall ist es, glaube ich, echt extrem schade, dass es die Hertha nicht erwischt hat, weil ich glaube, wir hier im Podcast, aber eigentlich auch alle in der gesamten Fortuna-Fanszene sind der Hertha in tiefer Abneigung verbunden. Und das hat ja vor allen Dingen einen Grund. Und das liegt ja in der gemeinsamen Geschichte, dass man vor 10 Jahren eher schon mal in der Relegation aufeinander getroffen ist.
Genau, und zu diesem Jubiläum hat sich die Fortuna was ganz Besonderes einfallen lassen, hat einen knapp 35-minütigen Interviewfilm mit Originalaufnahmen aus den damaligen Relegationsspielen, vor allem auch ein paar Aufnahmen aus der Saison, irgendwie die schönsten Tore, neulich auf YouTube Premiere feiern lassen. Ich weiß nicht, den gibt es da immer noch zu gucken. Ich weiß nicht, ob man ihn sonst erhalten kann, da bin ich nicht so ganz drüber informiert. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, der für jeden Fortuna-Fan, ob er jetzt damals im Stadion war oder nicht, ein Muss ist. Es ist einfach ganz schön, das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen. Und ich glaube, unsere Runde, wir waren damals komplett alle geschlossen, zumindest beim Rückspiel im Stadion, richtig?
Nee,
beim Hinspiel.
Beim Hinspiel?
Nee, wir waren nämlich nicht alle geschlossen,
wir weder bei dem einen noch geschlossen. Bei
dem anderen Spiel. Ach so, okay, ihr wart bei dem Hinspiel, genau. Ja. Aber bei dem Rückspiel, da war ja was.
Wer war denn bei welchem Spiel nicht? So kann man es ja einfacher.
Ich war beim Hinspiel nicht. Das war ganz traurig, weil das tatsächlich mein erster Arbeitstag damals an der Schule dann war. Ja. Also, ja, das war dramatisch.
Ich war beim Rückspiel nicht auch, weil ich arbeiten musste an dem Abend.
Und wo?
In Berlin.
Ah ja.
Und weil ich... Ich weiß gar nicht, ob ich damit anfange. Ich fange mal an, weil ich das Rückspiel, über das wir wahrscheinlich mehr reden werden als das Hinspiel. Nee, wir müssen erst über das Hinspiel sprechen, oder? Ja,
wir müssen erst über das Hinspiel. Ja. Mhm.
Weil ich finde,
also, ich würde halt sogar sagen, also ich so ein bisschen fängt ja diese ganze Geschichte für die Relegation ja irgendwie schon auch an dem 34. Spieltag an. So. Da gibt es halt irgendwie so schon so diesen kleinen Moment, der andeutet, was halt passieren wird, als die Fortuna es halt irgendwie schafft, sich da, glaube ich, gegen den MSV Duisburg halt irgendwie zu so einem furchtbaren 2:2 zu würgen. Und schon da kommt es dazu, dass es dass da halt letztendlich halt irgendwie Leute wegen des Erreichen eines Relegationsplatzes halt irgendwie den Platz stürmen. Und schon damals weiß ich halt, dass ich mir da irgendwie gedacht habe, was machen die Leute da so? Es ist ja irgendwie, also schön, man kann sich ja freuen, dass man das geschafft hat, aber es ist halt nichts erreicht. So, da ging es schon damals irgendwie darum, komplett nur darum, irgendwie sich selber irgendwie so ein bisschen zu feiern und da so ein bisschen Eventcharakter zu haben. Das war kein reiner Ausbruch der Freude. Fand ich damals schon extrem fragwürdig, aber das konnte man natürlich dann irgendwie ausblenden, weil es dann sehr schnell auch irgendwie darum ging, sich halt eben auf dieses Hertha-Spiel zu konzentrieren und überhaupt irgendwie erstmal Karten zu bekommen. Und ich weiß auch noch, wie unglaublich glücklich ich war, als ich dann halt diese Karte letztendlich dann irgendwann in der Hand hatte fürs Olympiastadion zusammen mit der Karte für den Sonderzug.
Ja, du warst nicht im Fortuna-Block, Jan, oder? Oder wo du warst irgendwie, du hattest woanders Karten.
Ja, ich hatte. In meiner Erinnerung hatte ich, glaube ich, mich über Hertha eingedeckt und hatte quasi auf der anderen Seite vom Marathon-Tor
die Karte. Ja, genau.
Und ich habe zu dem Zeitpunkt halt auch in Berlin gewohnt und deshalb bin ich nicht mit dem Sonderzug oder irgendwas angefahren, aber ich habe das Spiel da halt gesehen, aber ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe auch echt so krasse Gedächtnislücken, was dieses Spiel angeht. Also ich kann mich ja noch so ausschnittartig an irgendwelche Sachen erinnern, aber also so viel ist halt auch nicht mehr.
Also ich weiß noch ganz klar irgendwie so dieses, wie einfach so dieses ganze Gefühl rund um diesen Tag war, so einfach so dieses Realisieren davon, dass das halt irgendwie das größte Spiel ist in meiner bisherigen Fanlaufbahn quasi. Und wie großartig halt diese gesamte Sonderzugfahrt halt irgendwie verlaufen ist. Also das war echt absolut klasse. Ich weiß noch, wie da einfach alle komplett in Fortuna-Montur halt irgendwie aus den Fenstern hingen, eigentlich die ganzen Stunden lang. Und dass man es irgendwie trotzdem irgendwie ja eigentlich erst so richtig realisiert hat, dass wirklich diese Mannschaft, die man jetzt halt auf diesem langen Weg halt irgendwie begleitet hat, gerade eben mit diesen Spielern, die auch schon aus der dritten Liga dabei waren, dass man jetzt da das in dieses riesige Olympiastadion geschafft hat, um dieses wichtige Spiel zu bestreiten, das war halt schon irgendwie ein krasser Augenblick, als es dann irgendwie losging. Und das stand dann in einem sehr krassen Gegensatz dazu, wie dann diese erste Halbzeit abgelaufen ist.
Trotzdem war halt die Stimmung schon auch geil. Also so dieses Ganze, ich meine, das war auch der fetteste Auswärtsmob bis dato, oder? Also ich weiß nicht, ob wir schon mal mit mehr Leuten irgendwo im Auswärtsblock standen. Aber ja, erste Halbzeit war dann fürchterlich.
Ja, und da erinnere ich mich wirklich noch ganz, ganz stark daran, wie halt nach dieser ersten Halbzeit, wo die Fortuna eigentlich wirklich kaum mal irgendwie vors Hertha-Tor gekommen ist, wie Moritz, du und ich, wir da halt in der Halbzeit gesessen haben und eigentlich uns die ganze Viertelstunde nur darüber unterhalten haben, dass das jetzt halt das Ende des Wegs ist, dass wir eigentlich komplett hoffnungslos waren. Also da dieLeute, mit denen wir da waren, haben uns da, glaube ich, echt noch ein bisschen angemault, weil wir halt so negativ fahren.
Man kann es sich gar nicht vorstellen, wenn man
man kann es sich kaum vorstellen. Und dass wir wirklich da halt quasi schon so verbal die rote Linie irgendwie unter diese Zeit, unter diese Norbert-Meyer-Zeit quasi gezogen haben und gesagt haben, na gut, so weit geht's halt irgendwie und hier ist dann Schluss. Und ja, dann läuft eben die zweite Halbzeit ja komplett anders.
Ich kann diesen Film wirklich sehr empfehlen, sich anzugucken. Ja.
Auf jeden Fall.
Vor allem, wenn man da, also so diese, dieser Thomas Bröker Solo-Lauf und so Sachen, das ist einfach schön, das nochmal so.
Nach 10 Jahren ein bisschen Wehmut, ein bisschen Nostalgie, das tut schon gut.
Aber, ich finde es eigentlich nicht. Ich glaube, dazu kommen wir jetzt vielleicht gleich, weil ich fand diesen Film nämlich nicht nur positiv, sondern es war irgendwie... Ja, dieses zweite Spiel. Also das finde ich halt so ein bisschen am frappierendsten, wie meine Erinnerung an dieses zweite Spiel mit dem auseinandergeht, wie das dann dargestellt wird.
Ja, ich finde auch, dass es halt irgendwie ganz klar zweigeteilt ist. Also irgendwie, ich meine, die Fortuna, es gibt dann diesen Moment, wo Bröker den Kopf runternimmt und irgendwie dieses Tor halt macht, so, wo ich glaube, ich so sehr ausgerastet bin und auch der ganze Block, wie ich das noch nie erlebt habe. Genauso dann bei dem 2-1 kurz danach und dass es sich einfach so, und dass man einfach auch danach halt komplett euphorisiert war. Und ich habe das natürlich danach nicht so richtig ausgesprochen, aber das würde ich ja nie tun. Aber eigentlich war ich danach davon überzeugt, dass die Fortuna es schafft. Und so ist man ja dann eigentlich auch in dieses Heimspiel dann 4 Tage später reingegangen. Und da weiß ich halt auch noch, wie wir da hingefahren sind. Und da weiß ich, dass da aber halt irgendwie alles von meiner Euphorie halt irgendwie weg war, die ich halt, glaube ich, die Tage davor halt irgendwie empfunden hatte. So, da sind wir auch hingefahren und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich halt so wie abgeschaltet bin so und einfach nur wollte, dass es halt vorbei ist. Und
da hat man halt plötzlich was zu verlieren, so wenn das erste Spiel, so dass beim ersten Spiel hast du halt nichts zu verlieren gegen Erstligisten. Relegation ist halt auch kacke.
Ja, und mir ist auf jeden Fall auch nochmal aufgefallen, wie viel ich einfach von diesem Rückspiel halt vergessen habe. Also das ist mir jetzt beim Anschauen des Films irgendwie nochmal klar geworden. So klar, ich meine, es geht halt los mit dieser krassen Eruption, mit diesem Maximilian Beister-Moment, der halt dieses Traumtor da schießt nach ein paar Sekunden. Aber viel mehr ist mir von diesem Spiel gar nicht mehr irgendwie in Erinnerung geblieben. Also halt vor allen Dingen von halt Spielszenen.
Da waren wir dann zusammen, Tim.
Ich weiß, ja. Und was fandst du jetzt so kritisch an dem Film, Jan? Ich weiß nicht.
Naja, also meine Perspektive ist ja eine andere. Ich war auf einer Abendveranstaltung und stand halt neben einer Kamera und musste leise sein und bekam immer SMS. Unter anderem Beister schießt 1-0, dann gab es immer eine rote Karte. Und dann bin ich dann nach der Veranstaltung schnell raus und mit Kolleginnen in so ein Restaurant gegangen. Und weil das im schicken Teil von West-Berlin war, gab es genau 2 Personen, die sich für dieses Spiel, das im Fernsehen lief, interessierten. Nämlich ich und irgendein anderer Typ, der vielleicht Sympathien für Hertha BSC hatte, man weiß es nicht, in diesem Ort war es auch egal. Aber das war halt so, da war glaube ich die 89. 90. Minute und es war halt irgendwie 7 Minuten Nachspielzeit und ich hatte das nicht genau gecheckt, warum jetzt so lange Nachspielzeit. Es war damals ja noch viel ungewöhnlicher lange Nachspielzeit, als heute das der Fall ist. Und ich glaube, der Friemuth sagt das in der Dokumentation, das finde ich ganz interessant, dass es quasi vorm Fernseher noch schlimmer aussah als im Stadion. Zumindest sagt er das. Ich bin mir da nicht so sicher, was ihr dazu sagt.
Ja.
Aber ich sah dann halt einfach, wie die Leute auf dieses Spielfeld laufen und es war halt klar, dass dieses Spiel nicht abgepfiffen worden ist. Und man einfach völlig fassungslos, ich wüsste gar nicht, wohin mit diesem Gefühl, mit diesen Emotionen, weil es war einfach völlige Fassungslosigkeit. Und es passiert dann ja immer, dieses musste geräumt werden und halt klar, die Kommentatoren, die sich da überschlagen und dann war ich da mit Kolleginnen da, die halt gefragt haben, ja, was ist denn los? Und ich konnte es überhaupt nicht beschreiben, was da los ist. Weil mir fehlen einfach die Worte, um das zu beschreiben, was das ist und warum das jetzt gerade halt einfach das Abgefuckteste ist, was man sich vorstellen kann. Weil nämlich das zweite Ding, was in dieser Dokumentation irgendwie komisch ist, ist erstens, okay, es muss wieder angepfiffen werden, die Leute müssen da irgendwie runter und wird es wieder angepfiffen. Das ist der eine Faktor, der halt total unklar war und der halt eben diese Sorge, was passiert jetzt, wenn das halt abgebrochen wird, wird es halt 3-0 für Hertha gewertet und so weiter und so fort. Und selbst nachdem dann halt weitergespielt worden ist, abgepfiffen worden ist, sagt halt Friemuth im Film, waren wir feiern und diese eine Nacht kann man uns nicht nehmen und danach kommen dann quasi Nachrichten, dass Hertha BSC dagegen Einspruch einlegen wird. Und das hat mir gedacht, das finde ich total komisch, weil in dem ich in dieser Kneipe in Berlin oder in diesem Lokal habe gedacht, Die sind noch nicht aufgestiegen. Das ist ganz klar, dass das jetzt einfach einen riesen Rattenschwanz nach sich ziehen muss. Und das, das, ich konnte mich null freuen. Ich war halt einfach nur gedacht, fuck, was ist denn hier los? Das wird einfach mega ätzend. Wie kann man das so verkacken als Fortuna Düsseldorf? Das ist halt einfach, diese Emotionen, die die beschreiben im Film, habe ich null empfunden.
Ja, aber es ist doch egal. Also ich fand ja...
die sind ja dann am Ende aufgestiegen. Ja,
nein, so meine ich das nicht. Sondern ich glaube nicht, dass der da rumlügt, sondern so haben
wir es empfunden. Nee.
Aber das macht dir ja nicht deine... Also ich fand den Film einfach gut, weil er mich wieder in diese Gefühlswelt mitgenommen hat. Ich habe es auch so gesehen wie du, Jan. Aber es ist ja völlig egal, dass die Mannschaft es irgendwie anscheinend anders gesehen hat. Ich habe auch sofort gedacht, wir sind da noch nicht aufgestiegen. Und es war alles ganz schrecklich. Aber ich finde die Dokumentation und die O-Töne trotzdem ganz schön zu gucken.
Nee, ich finde die Dokumentation super, weil sie eben diese Gefühle wieder hochbringt. Nur die waren halt nicht positiv.
Ja, das war, das, da hast du natürlich einen Punkt. Das finde ich auch, ja.
Inwiefern das im Fernsehen schlimmer... Also ich will überhaupt nicht gerade die Doku kritisieren oder so, aber es war glaube ich, einfach komplett geteilt, wer wie empfunden hat. Und ich meine, wir standen halt auch einfach völlig fassungslos da oben.
Ja.
Ich glaube, man sieht dann irgendwie auch nochmal sehr stark daran, wie stark halt irgendwie das Empfinden, wie man was im Fernsehen schaut, dadurch geleitet wird, jetzt gerade bei so einem Fußballspiel, dadurch, wie halt die Kommentatoren reagieren, ne? Und wie die anderen Talking Heads da halt irgendwie reagieren. Weil ich glaube, gerade irgendwie dadurch, was Mehmet Scholder ja anscheinend erzählt hat, und ich weiß gar nicht, wer das sonst noch gemacht hat, also, ist da ja, glaube
ich. Das habe ich nicht mitbekommen, das habe ich alles nicht mitbekommen. Halt das habe ich in der Kneipe worden. Einfach nicht mitbekommen.
Weil das war doch auch, glaube ich, nicht wirklich. Also
nein.
Das kann doch nicht gefährlicher ausgesehen haben als jeder andere Plattsturm, der auch sonst dauernd irgendwie stattfindet und stattgefunden hat, halt auch so. Und,
ja, aber dass es dahin führt, das Ding ist ja so, wir waren ja im Stadion, wir sind danach noch in die Stadt gefahren, ich glaube, ihr wart auch dabei und uns war doch klar, dass da am nächsten Tag der Rattenschwanz kommt und wir konnten uns nicht freuen. Und das ohne, was Mehmet Scholl und Reinhold Beckmann, glaube ich, gesagt haben.
Ja, aber das sind doch zwei Themen. Das eine ist halt, ob es gefährlich war und das andere ist, ob es halt juristische
Wirkung hat. Jan hat ja nur die negativen Emotionen, nicht weil er glaubte, dass es da gefährlich gewesen war, sondern weil er weiß, dass der Aufstieg noch nicht durch ist.
Genau,
das was die gemacht haben, das war katastrophal. Ich habe mir auf die Dokumentation da drauf, habe ich mir den kompletten Livestream von dem Spiel, der auch auf YouTube steht, die letzten Minuten und diese ganzen Kommentare nochmal angeguckt. Und was da Beckmann und Scholl abziehen, das ist wirklich katastrophal. Also die reden tatsächlich 30 Minuten über Angst und Gefahr und dabei vergisst Beckmann auch in den 30 Minuten nur einmal Fortuna Düsseldorf zu dem Sieg zu beglückwünschen. Also das ist schon ziemlich krass. Und so habe ich es dann auch erlebt. Ich habe ja damals mit meinem Referendariat angefangen, das war so mein Auftakt. Auch außerhalb von Düsseldorf habe ich es ja gemacht. Wie ich alle meine Referendariatskollegen kennengelernt habe. Ich bin übrigens Fan von Fortuna Düsseldorf. Was war denn da los?
ja, genau. Weil ich bin direkt nach dem Aufstieg, also nachdem er dann auch besiegelt war, nach Barcelona gezogen und bin da in eine WG gekommen. Da war einer aus Osasuna, also Norden, also und der andere aus Palermo und das waren so alles so Fahrstuhlmannschaften. Und die waren auch so Fortuna Düsseldorf-Fan. Bist du, ach krass, ja, die waren irgendwie mal in den 90ern. Ich kenne das noch, ne? Ach krass, die sind jetzt in der ersten Liga. Und dann im nächsten Satz, aber hast du mitbekommen, was da passiert ist in diesem Fußballspiel in Deutschland? Ja, das war die Fortuna Düsseldorf. So, weil das auch international natürlich ein Riesenskandal war und so. Naja.
Ja, und ich glaube, also, und was ich habe ja, glaube ich, auch noch, woran ich noch denken musste, und was mich auch so ein bisschen bis heute halt verbittert, wenn Ranislav Jovanovic am Ende sagt, ja, wenn ich Fan gewesen wäre, wäre ich ja auch auf Platz gelaufen oder irgendwie sowas. Das, was Lou da anspricht, also es gibt eine Dynamik von Leuten, dass die irgendwann auf den Platz gelaufen sind und so weiter und so fort, aber ich kann es nicht nachweisen, aber einigen, die da gelaufen sind, unterstelle ich eben, dass sie genau das machen, was Lou am Anfang gesagt hat. Dass sie sich selber wichtiger nehmen als den Verein und dass sie halt ihre eigene Event-Scheiße da abziehen wollten. Und die ziehen dann andere mit rein. Und das ist halt was, was mich sehr verbittert hat, auch im Nachhinein, weil er halt irgendwie dieser Aufstieg völlig zerstört worden ist dadurch. Und ich bin, also man kann nur heilfroh sein, dass dieses Urteil so gefallen ist, wie es gefallen ist, weil das, was das mit dem Verein gemacht hätte und mit innerhalb der Fanszene, das ist jetzt so ein bisschen in der Nostalgie und wir machen Platzstürme, Fortuna, hahaha, aber ich weiß nicht, wie das halt gewesen wäre, wenn die deswegen nicht aufgestiegen wären.
Ja, und das ist ein extrem wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil ich glaube, ich muss das auch echt nochmal so klar sagen, dass nicht alle, die da auf dem Platz gewesen sind, sind halt irgendwelche Trottel und Idioten gewesen, aber viele halt eben schon und denen ist in der Situation halt dieser Platzsturm und irgendwie da dieses und da halt irgendwie dabei zu sein wichtiger gewesen als, als der Aufstieg von Fortuna Düsseldorf selbst, weil sonst hätte man das halt auf dem Schirm haben können. So und alle anderen hatten das auf dem Schirm. So. Also wir auf der Südtribüne, wo wir da halt gestanden haben, da haben sich fast alle einfach nur in dem Augenblick völlig erstarrt halt einfach angeschaut und gedacht, ach du Scheiße, die machen uns oder die machen hier dem Verein, die machen uns das hier alles kaputt. So. Und es war von Anfang an, von dem Augenblick war komplett klar, auch wenn ich natürlich total erleichtert war, als dann Hertha irgendwann, also als die Mannschaften dann beide nochmal auf dem Platz waren, als man das dann zu Ende gespielt hat, weil man dann dachte, okay, man hat zumindest eine Chance, dass das jetzt irgendwie funktioniert. Aber es war von Anfang an klar, das wird ein riesen Nachspiel haben und das hat eben nicht zu diesem großen Bruch halt irgendwie im Verein geführt und in der Fanszene geführt und so weiter. Aber ich kann auf jeden Fall für mich persönlich sagen, in diesem Augenblick ist auf jeden Fall bei mir, das hat für mich halt irgendwie zu einem Bruch mit dem Verein und mit ein bisschen auch mit der Fanszene halt irgendwie geführt. Und es hat lange gedauert, irgendwie, bis ich das irgendwie wieder so ein bisschen
überwunden hast oder so.
Ja. Wahrscheinlich ist es so, das wollte Lou sagen.
Ja. Also, in der ganzen Zeit halt irgendwie hatte dieses Gefühl, auf dem man halt irgendwie durch die dritte Liga bis in die Bundesliga da gefußt ist, so, das war halt einfach dann vorbei. Und das endet halt alles in genau diesem einen Moment halt irgendwie ziemlich jäh. Und das ist echt jammerschade. So ganz abgesehen davon, was es halt eben auch für den Verein bedeutet hat, eben dann eben noch erst viel später halt den Kader für die erste Liga zusammenstellen zu können. Und am Ende hat halt eben echt nicht viel gefehlt, um im nächsten Jahr die Klasse zu halten. Und vielleicht hätte man die Klasse gehalten, wenn man halt 10 Tage vorher damit hätte anfangen können, sich einen Bundesliga-Kader zusammenzustellen.
Einen Monat.
Halte ich für nicht besonders unwahrscheinlich.
Ja. Ja, und deswegen war dieser Aufstieg war halt irgendwie traurig. Also so der größere Aufstieg war für mich halt dieses Werder Bremen 2-Spiel, die paar Jahre davor. So, das war irgendwie.
Ja, wo ich ja im Krankenwagen saß und ins Krankenhaus gefahren bin.
Ach, erzähl doch mal, Jan.
Ohne ins Detail zu gehen, aber das ist halt auch Teil der Bitterkeit von diesem 2012er, dass die Person, die ins Krankenhaus musste, eben 2012 dabei war und für die das sehr wichtig gewesen wäre und die halt dann auch da stand und sagt, geil, vielen Dank.
Und 5 Minuten vor Abpfiff 2009.
Ja, 2009, 5 Minuten vor Abpfiff. Ich hab Lumpi Lamberts noch gesehen, wie er mir vorbeilief auf dem Weg zum Krankenwagen. Aber
auf jeden Fall da auch nochmal echt Respekt, dass du halt damals das große Herz gehabt hast, da irgendwie noch jemanden dann ins Krankenhaus zu begleiten. Das ist auf jeden Fall auch eine schöne Geschichte, die man sich auch irgendwie noch sehr, sehr lange, glaube ich, immer mal erzählen wird.
Oder auch nicht,
du wenn man sich auf dem Platz
nicht ansprechen
können, Jan. Ja, auf jeden Fall, diese Person stand dann halt auch einfach ultra wütend und entsetzt neben uns bei dem 2012er Aufstieg, weil es halt einfach der zweite Aufstieg hintereinander war, der dann halt kacke lief. Das eine Mal nur persönlich, das andere ja auch etwas größer.
Ja, und ich finde, das ist, was Tim ja eben gesagt hat, von wegen, das sind verschiedene Perspektiven darauf. Und ich finde, das ist auch, der Doku, ich finde die echt gut gemacht, weil sie einen wirklich mitnimmt und die Emotionen nochmal zurückbringt. Und ich habe dieses, sobald dieses Hertha-Spiel anfängt, habe ich gemerkt, wie halt der Herzschlag hochgeht und irgendwie der Adrenalin und wo halt das alles nochmal, ja, auch so in Erinnerung gerufen wird. Und es gibt sicherlich Leute, die halt einfach eine andere Perspektive darauf haben, die sich da besser freuen könnten. Und wie gesagt, ich will auch nicht jeden, der da auf dem Platz war, zum Teufel jagen, sondern ich glaube, da gibt es ab einem gewissen Punkt eine Dynamik, wo das die Leute nicht mehr einsehen konnten, aber eine gewisse Bitterkeit blieb dann doch. Und die wird halt in der Doku halt sehr stark überspielt. Weil natürlich da Themen aufgemacht werden, die nicht so einfach zu kommunizieren und zu verarbeiten sind. Es kann auch sein, dass wir jetzt halt hier böse E-Mails bekommen, weil wir das so besprochen haben, von Leuten, die das sehr anders sehen. Aber ich glaube, es
Exil ist halt exil@fortuna-podcast.de.
Wir werden alle eure Mails hier einfließen lassen.
Genau. Und Lou war eben auch schon kurz nicht mehr zu hören. Wahrscheinlich, weil das Akku nach 2,5 Stunden Aufnahme einfach auch vorbei ist. Und vielleicht finden wir jetzt den Weg hinaus.
Aus dieser Folge.
Aus dieser epischen Folge. So wie die Nachspielzeit gegen Hertha BSC.
Ich euch noch mal
ja, ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass nicht nur mein Computer-Akku hier langsam dem Ende entgegengeht, sondern halt auch mein ganz persönlicher Akku echt nicht mehr so besonders voll ist. Und ich würde jetzt echt eigentlich auch, genau wie du, Jan, schon mal quasi den virtuellen Plattsturm loslaufen lassen und sagen, das ist es dann für heute am besten doch auch wirklich dann gewesen, oder?
Wir melden uns nochmal wieder mit einer Folge, wenn der Kader ein bisschen, also nee, sagen wir mal nicht.
Wir müssen mit Moritz, mal keine Versprechung. Tschüss.
Wir hören uns dann.
Ja. Ciao. Ja. Also, wenn es zu lange dauert, bis wir wieder einen gemeinsamen Aufnahmetermin finden, dann wird es eine 15-minütige Sonderfolge zum fehlenden Sechser im Kader geben. Das ist versprochen.
Dann macht jeder von uns immer so kleine TikToks zwischendurch. Wir müssen ja auch wachsen und neue Märkte
erschließen. Das Game darf verändern, ja.
Ja, also was wir euch auf jeden Fall versprechen können, ist, dass es eine Saison-Vorschau-Folge geben wird, wann die erscheinen wird und ob wir vielleicht vorher noch eine Folge aufnehmen werden, Klammer auf, müssen, Klammer zu, das werden wir sehen, aber wir werden auf jeden Fall dann ab der neuen Saison wieder am Start sein und euch mit allem Wichtigen regelmäßig auch wieder erfreuen können und über die Fortuna sprechen, genau wie ihr es auch gewohnt seid.
Kommt gut durch die fußballfreie Zeit. Das erste Testspiel am 18. Juni gegen VfB Hilden ist nicht mehr weit.
Wunderbar. Habt einen guten Sommer.
Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.